5 Uhr und 6 Minuten. Arno und die Morgencrew hier auf 104.6 RTL. Heute ist es soweit, der 26. Juni. Die letzte Show. Ich sag's euch. Das ist nicht einfach.
Ja.
Wahnsinn.
Also da sind jetzt in den letzten Tagen so viele Emotionen zusammengekommen. So viele Hörer, die geschrieben haben, die angerufen haben. Auch so viele Freunde aus der Branche, aus der ganzen Welt, Radioleute, die sich gemeldet haben. Und natürlich viele Stars und Menschen, die 35 Jahre die Show teilweise oder ganz mitbegleitet haben. Das ist schon eine sehr emotionale Sache. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bedanke mich auch bei RTL, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, so lange, 2 Wochen lang Abschied zu nehmen. Das muss man auch nochmal sagen, das ist auch nicht selbstverständlich. Und auch dafür nochmal auch in die Geschäftsführung, in die Holding nach Köln. Vielen Dank. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich fühle mich noch sehr wohl, hoffentlich bis 10 Uhr, bis es dann vorbei ist.
Verabschiedungskultur à la RTL 104.6, Arno Müller. Und die Crew ist jetzt nicht führungslos, sondern da wird Jan aus dem Radio Potsdam, glaube ich, dann am Mikrofon stehen.
104.6 RTL Morgencrew, 6.30 Uhr, 6:30, einen guten Start für dich in diese neue Woche. Und das Besondere ist ja, die 104.6 RTL Morgencrew klingt neu mit mir, Jan Lohan. Schönen guten Morgen. Ja, ich habe nicht unbedingt gut geschlafen.
Das aber hat, glaube ich,
aufgeregt, es war heiß, aber ich wollte gerade sagen, das verstehst du wahrscheinlich gut. Aber ich habe dir was mitgebracht. Zum Einstand kriegst du nämlich bei uns die begehrtesten Tickets Berlins.
Philipp, wann hast du zum ersten Mal Arno und die Morgencrew gehört?
Du, da war ich Kind.
Ja, ja,
das lief dann morgens irgendwie beim Schwimmunterricht. Ich erinnere mich, Gerichtsstraße habe ich schwimmen gelernt. Und da war unten so eine Kneipe mit so einer Frau, die unfassbar viel Haarspray drin hatte und ihre Sufis da so bedient hat, also vornehme Sufis, aber ja, und da lief immer Arno und die Morgencrew. Deswegen, das ist meine erste Erinnerung daran. Keine Ahnung, warum ich mich daran erinnern kann, aber du
so
hast ja vorgekriegt.
Gewesen, ja.
Naja, ja.
Denn 5 bis 10 Uhr, da muss man erstmal wach sein. Ich weiß noch, 1991, 9. September war das, also tatsächlich vor 35 Jahren, ist die Morgencrew zum ersten Mal auf Antenne gegangen. Und ich weiß noch, Uwe Wassermann, der auch ein bekannter Kollege, jetzt bei 88.8, auch für so Comedy-Elemente zuständig unter anderem, der sagte damals, hör dir das doch mal an, wenn du das Autoradio aufdrehst, denkst du, du wirst ausgeschäumt. Die hatten damals wirklich eine Stereo-Basisbreite. Also nicht so, dass man denkt, das ist Ping-Pong, ne? So Zweikanal, kennt man ja Stereophonie. Aber das wirkte wirklich so, als wäre links und rechts noch ein Auto mit Lautsprechern gewesen. Aber zu Lasten der Frequenzen, also der Höhen vor allen Dingen. Aber das haben die voll in Kauf genommen und einfach so einen unverwechselbaren Sound zu kreieren. Ein bisschen hallig war da irgendwie was raufmoduliert oder es wirkte so, weil das Studio so, ja, vielleicht ein bisschen größer war als die normalen. Und was ich nicht wusste, ist, dass die komplett das Studio-Design und auch überhaupt die Show und selbst diese Melodie dan, 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 übernommen haben von einer Station aus Los Angeles. Das habe ich jetzt durch Zufall nachgelesen. 102.7 in Los Angeles. Können wir uns mal anhören.
KIIS-FM, Los Angeles.
Thanks for making On Air with Ryan Seacrest, LA and OC's most listened to show. Again.
Thanks. 102.7 KIIS-FM.
Ja, also das ist ein Klon, ein US-amerikanischer Klon und dafür finde ich es ganz gut, dass das 35 Jahre hier in Deutschland gehalten hat. Also nochmal Respekt, weil das gelingt nicht wirklich jedem, 35 Jahre im Radio durchzuhalten, schon gar nicht mit einem MeToo-Produkt.
Ja, was heißt hier MeToo-Produkt? MeToo ist ja heutzutage was anderes, oder was meinst du mit MeToo?
Nee, MeToo ist die Bezeichnung für ich auch. Also,
ach so.
Ja, so. Also wenn man zum Beispiel Günther Jauch hat, ne, und jemand kopiert die Quizshow bloß mit anderer Musik, anderen Fragen, anderem Studiodesign, sagt man, das ist ein MeToo-Quiz. Also quasi nicht das Gleiche, aber dann doch irgendwie schreien alle ich auch, denn man darf Ideen klauen. Also das ist schon, aber nicht eben original. Wer wird Millionär?
Ich arbeite ja auch bei einem Radiosender, der auch eine Morgensendung hat, wo ich arbeite. Und als dann das verkündet wurde, dass hier also Arno geht, da fiel ein Satz, den würde ich gerne zitieren. So, das war der letzte, der richtig dickes Geld verdient hat und so eine richtige fette Radiopersönlichkeit mit so einem gewissen Vibe war, ja, so.
Wissen die Kollegen mehr, ja?
Wie bitte?
Wissen die Kollegen mehr, was der so verdient hat?
Ja, also da sind Zahlen gefallen. Ich sage mal so, das hat schon Grund, warum er immer gut braun gebrannt ist und eine Rolex Daytona übrigens trägt. Die Uhr ist doch so kostspielig, mein Lieber. Also du würdest davon äußerst fürstlich so 5-6 Jahre leben. Und wenn es das Platin-Modell ist, dann bis ans Ende deines Lebens.
Ja, aber so er war ja nicht nur Moderator, ne?
Er war auch, aber ist er noch Programmchef? Wie ist denn das?
Also ich habe gehört, er wird den Sender beraten, was immer das heißt.
Ah, so macht ja. man das heutzutage. Da kennen wir doch aus deiner Zeit im Medienmagazin auch so Leute, die dann auch noch den Sender beraten haben, so für ja. 15.000 Euro und so eine Sache, ne?
Also beim Privatfunk habe ich nichts dagegen, wenn man solche Stars dann irgendwie nicht ganz verschwinden lässt, sondern sagt, er ist immer noch so die heilige Eminenz im Hintergrund. Grund oder so, ja, das ist alles okay. Das ist nicht mein Problem, was ich mit RTL habe. Ich fand nur, als ich mir diese 5 Stunden angehört habe, der letzten Sendung, dachte ich mir, okay, es ist gut, wenn jetzt vielleicht mal da so ein neuer Mensch am Mikrofon steht, bei allem Respekt vor Arno Müller, aber dieses, dass der Chef, also Arno und die Morgencrew, dass die immer so quasi aufs Stichwort warten, wann sie lachen dürfen. Das finde ich ist glaube ich vorbei. Ne? Also da kann man auch mal andere Elemente ausprobieren. Das fand ich so ein bisschen, und zumal ist es ja angeblich die lustigste Morgensendung Deutschlands. Also vielleicht habe ich einen anderen Humor, garantiert, aber es war...
Weißt du, ich greife mal dieses Ausschäumen von dir auf und sage es à la Kalkofe, da möchte man dann nach ein paar Wochen auch seine Ohren mit Bauschaum ausschäumen. Das ist mir was dann auch irgendwann zu viel ist. Ich fand das als Kind schon irgendwie anstrengend. Und als so junger Erwachsener zu Zeiten, als ich noch Radio 1 gehört habe, da fand ich das immer schön, wenn auch Leute stilvoll schlechte Laune hatten. Also da wird sowieso viel zu wenig drüber in den Medien gesprochen, wie schön es sein kann, stilvoll schlechte Laune zu haben. Also Shoutouts an Marco Seifert, der hat manchmal wirklich unheimlich gute, schlechte Laune. Ja, also wenn Hertha BSC verloren hat oder so sein Fußballverein, dann brauchst du da nicht nach Sonnenschein fragen. Und ich fand das irgendwie erfrischend. Ja, also morgens hast du sowieso, ist nicht so, dass man da, oh ja, und jetzt let's do it und so, sich selber irgendwie so ein Fake-Getue drauf tun will. Das fand ich irgendwie nahbarer an mir dran, als dieses alles ist lustig. Und dann diese Comedy-Strecken. Kennst du noch der kleine Nils? So, das ist dann mal ganz lustig. Oder auch Paul Panzer war, kommt ja vom Radio, Comedy, ja. Fand ich auch ganz interessant. So Feuchtraumreinigung, Muschi, kann ich mich noch dran. Gibt es wirklich? Da hat er da angerufen und konnte sich nicht mehr halten und so. Alles gut, aber diesen Absprung irgendwie zu schaffen, was Neues dann zu kreieren oder das Bestehende so weiterzuentwickeln, irgendwie ist dann bei mir also der Funken abgeloschen mit der Zeit.
Ja, nun verrate ich dir mal ein Geheimnis. Ich habe die 35 Jahre punktuell mal reingehört. Und nur dann, naja, also man muss schon verstehen, dass ich selber Frühprogramm, so hieß das im Originaldeutschen, gemacht habe.
Der
also selber
bei DT64.
Die Leute geweckt habe, 6 Jahre, glaube ich, waren das. Und da kann man ja nicht parallel, kann man schon, ja, aber es wäre nicht, also unproduktiv geradezu, nebenbei Radio zu hören. Und dann ist es so, dass meine biologische Uhr irgendwann mal in New York stehen geblieben ist und dass ich eher so Nachtmensch bin, ne? Und dann so wie Kalk lieber in den Mittag hineinschlafe. Und da sind selbst Morgensendungen, die bis 10 Uhr gehen, für mich weg. Ne? Also das ist leider so. Und jetzt bei der Hitze ist sowieso gut, wenn man nachts länger aufbleibt und frühmorgens dann irgendwie versucht, mit dem Ventilator am Bettende die Zeit irgendwie schlafenderweise zu verbringen.
Ja.
Also die Hitzezeit, ne? Nachts kühlt es ja ein bisschen, obwohl ich gerade sehe, hier sind 30 Grad im Studio.
Jetzt haben wir ganz schön sonorisch, aber irgendwie doch auch despektierlich geklungen, ne? Also so ein bisschen von oben herab, Elfenbeinturm.
Ich habe dieser vollen Respekt, alles, also
dann beziehe ich das auf mich. Ich, so sollte das gar nicht rüberkommen. Ich habe auch einen ganz gehörigen Respekt davor, sich vor allem auch bei so einem privaten Medium wie RTL sich zu behaupten, da überhaupt so lange zu bestehen. Also das hätten sie ihm ja auch viel eher verleihen können. Und ob dann jetzt immer auch die A-Zahlen da mitgemacht haben, ich glaube, sie waren die letzten Jahre auch so ein bisschen am Abschwellen. Also großer Respekt davor. Ja. Deswegen
vor allen Dingen
letzte der große Persönlichkeit Respekt, passt schon.
Der große Respekt, also man hörte, dass er auch manchmal nicht da war und dass das irgendwie mit Voice Tracking aufgezeichnet wurde oder dass er per ISDN von seinem Anwesen, ich glaube, irgendwo im Brandenburgischen zugeschaltet wurde, was auch völlig okay ist. Warum muss man immer anderthalb Stunden reinfahren ins Studio, wenn man nur alle 10 Minuten mal einen Joke macht? Also das meine ich nicht, aber trotzdem diese lange Strecke, 35 Jahre, dass man sich selber nicht langweilt, das ist sehr schwierig für sich selbst herzustellen. Also ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe mich die letzten Radiojahre dann doch immer über dieselben Themen, gelangweilt ist jetzt zu hart gesagt, aber ich dachte, das täglich grüßt das Murmeltier. Es ist bei mir der Spielfilm, der immer läuft. Und man muss sich dann immer neu motivieren. Und das ist ja arrogant zu sagen, nur weil es einen selber nicht interessiert, kann man das nicht weitermachen. Ne? Also nimm doch jetzt nur die Hitzegeschichte. Immer wieder hört man, also verhalte dich bei Hitze so, mach die Vorhänge zu und trink viel und so. Da denkt man doch, das müsste doch eigentlich mal im Kopf der Leute drin sein. Aber nein, es sind ja auch viele falsche Sachen im Kopf. Man muss dann, also Kachelmann macht das ja jetzt regelmäßig wieder, indem er sagt, die Deutschen sind da irgendwie so ein Schwurblervolk, die denken, Zugluft tötet oder macht zumindest krank. Und er redet immer wieder dagegen, das hat er schon im Medienmagazin gemacht, das hat er diese Woche wieder bei Radio 1 gemacht. Da wird einem wirklich dieser Tipp, lüftet, macht Zugluft, geht unter einen Baum in den Park, wenn ihr könnt, ne, und setzt euch da an den Schatten, das ist besser als in der überhitzten Wohnung. Das wird schon Asche im Mund bei ihm, das merkt man, er ist eigentlich schon resigniert.
Asche und im Mund ist ja eine schöne.
Also nicht von mir, das ist von Bertolt Brecht, dass man immer wieder das 1000-mal Gesagte wiederholen muss, auch wenn es zu Asche im Mund wird. Also ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Aber hier ist das so, da muss man sich ständig neu motivieren, weil man sonst sehr schnell resigniert. Und ich finde, dass Arno zumindest in der letzten Sendung, ich kann das jetzt nicht nochmal Revue passieren, weil wie gesagt, mir fehlen da so ein paar Bruchstücke, doch sehr dynamisch klang, noch mit sehr viel Lust dahinter. Entweder er ist ein guter Schauspieler oder er ist tatsächlich mit Freude immer wieder von Montag bis Freitag on air gegangen.
Weil du ja nochmal auch mit in Bezug jetzt auf die letzte Sendung von Arno Müller überhaupt über Morgensendungen gesprochen hast, da gibt es auch noch eine interessante Entwicklung. Die Electronic Media School, die haben ihr Audio-Abschlussprojekt, also nochmal für die Hörer, das ist die dem RBB angeschlossene Journalistenschule, der RBB ist jedenfalls der Hauptgesellschafter dort, und die haben die Woche sich so eine eigene Morgensendung ausgedacht und sie dann auf ihrer Internetseite live sozusagen veröffentlicht, und es war interessant, sich das anzuhören.
Es ist heiß, bis zu 38 Grad im Schatten, das macht selbst eine Best-Agerin wie Frau Dombrowski nicht mit. Auch hier in ihrem Wohnzimmer ist es fast nicht auszuhalten. Früher waren wir oft zusammen beim Tennis. Sie mit ihrer gefürchteten Rückhand, ich mit Ersatzbällen und kleinen Erfrischungen am Spielfeldrand. Heute gilt ärztlich angeordnetes Sportverbot. Denn mit Hitzestress ist nicht zu spaßen, sagt Dr. Stephans. Manchmal stehe ich allein in meiner Kammer und verfluche ihn dafür.
Ein bisschen steif, aber klar, wenn man noch nie so richtig Radio am Stück gemacht hat, ist man ja auch ein bisschen steif. Diese Mischung aus Satire, Kulturradio, also es war eine Menge Lebendigkeit und auch ganz andere Musik, wie man sie sonst kennt dabei. Fand ich interessant, wie so junge Menschen sich eine ja, Morgensendung ausdenken und sie versuchen, zu Gehör zu bringen. Und
was war denn da jetzt vielleicht neu oder haben die nur bewährte Muster ausprobiert? Was war der Sinn? Was war das Ziel?
Das Neue für mich war die Mischung aus allem Bewährtem. Irgendwie. Mal eine andere Musik, mal was Kulturelles, mal ein bisschen was Forderndes an einem satirischen Wort, dann aber wieder eine ganz normale Information, kurz und bündig, wie man sie also aus ganz einfachen Radiostrecken des Alltages kennt. Und diese Mischung aus allem, das war für mich mal was Neues. Hm. Übrigens, der Dozent, der da im Hintergrund auch viel tätig war die Tage, war Helmut Lehnert, habe ich nämlich in deren Storys gesehen. Ach. Auch nicht uninteressant, dass der Gute mal wieder zu Ehren kommt. Also vielleicht kann man ja mal gucken, was da noch kommt. Ich werde die mal anfragen, ob sie uns ein kleines Interview geben. Ja. Also viel zur Morgensendung. Sie sehen, also anscheinend ist das auch ein halb wissenschaftliches Gebiet für Radiologen oder Radio-Nerds, aber ja, naja, nicht von uns beiden, sagen wir mal so.
Das ist angeblich die Primetime des Radios, ne? Die meisten Leute
die
schalten.
Die Hauptsendestrecke, ja.
Ja, ja. Obwohl es dann auch die zweite Primetime gibt am Nachmittag, wenn die Leute wieder aus dem Büro, aus, weiß ich, aus der Fabrik oder sonst woher kommen und dann ins Auto steigen oder in die Verkehrsmittel und dann über Streaming-Apps dann ihren Lieblingssender hören. Wobei ich, das müsste jetzt klappen, ne? Also es gab mal Zeiten in der Berliner U-Bahn, da riss dann die Verbindung ab, weil da nur Edge war. Und das unten war ja auch kein UKW-Empfang möglich. Also das ist jetzt alles besser geworden, glaube ich, inzwischen. Aber dennoch wundert es mich, dass die Leute bei dem Radioprogramm, was man heute so bekommt, immer noch treu sind. Also vielen lieben Dank dafür. Haltet das Radio doch irgendwie nach oben, auch wenn wir jetzt hier Podcasts machen.
Ja, 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 auf jeden Fall das. Wir sind Radioseelen, ja, wenn wir können und dürfen. Aber Podcast ist auch schön. Da kann man wenigstens ausufernd quatschen, was man im Radio ja nicht kann. Das ist auch der große Vorteil davon.
Ja, hat natürlich den Nachteil, dass manche Leute dann irgendwie schon so, ha, wann kommen denn die Themen? Das Ding heißt doch jetzt hier der Punkt
Themenübersicht. Wir sind doch in der Medienhölle. Wir brutzeln doch. Sie können mich anschneiden, bald ist die Kruste gar. Aber du hast ja einiges Brutzelndes noch. Also KI-Themen von der letzten Woche, wenn ich es mir richtig habe, gibt es so eine Nachreiche?
Ja, so naja, eine Nachreiche ist, also KI bleibt ein Thema, geht nicht weg. Und weil es auch viel Kritik gab im Sinne von, warum wir das so propagieren, warum das Leute bei uns so positiv darstellen, das haben wir gar nicht. Also wir haben unterschiedliche Sichtweisen von Medienschaffenden auf KI, die mit KI arbeiten, die mit KI arbeiten müssen, um effizienter zu sein, weil man viel Routinearbeiten dadurch killen kann zugunsten eines besseren Journalismus. Dann gab es den Hinweis, ja, aber die schmeißen doch dann Leute raus. Ja, das passiert auch unter diesem Deckmantel der Effizienz, sagt man, die braucht man nicht mehr. Aber das hat ja auch Chris Guse erklärt. Also Cutter, die irgendwie so schneiden wollen wie vor 5 Jahren, sind dann möglicherweise nicht mehr geeignet, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen und die werden dann eben auch mit rausgeschmissen. Das passiert, ja, also nicht einfach so, sondern da gibt es Entscheidungen von Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, ob das allen bewusst war, Chris Guse hatte ein Lenin-Zitat, lernen, lernen, nochmals lernen, ne? Nur ein bisschen anders formuliert, aber so ist das. Wer jetzt sagt, nee, KI ist für mich Teufelszeug, der wird es schwer haben, zu erkennen, wo das Potenzial liegt, wo die Gefahren liegen. Und da gibt's, und da komme ich jetzt zu dem Thema, ein neues Buch, das ich hier mal jetzt für die, die den Videopodcast sehen, in die Kamera halte. Wir werden noch Werbung drüber schreiben. Aber es heißt KI-Resilienz im Journalismus. Die Autoren sind Leif Kramp und Stefan Weichert. Und die habe ich getroffen in einem schönen, schattigen Café. Und die haben mir erzählt, warum man erstens dieses Buch vielleicht lesen soll. Das kann man übrigens auch in einer Bibliothek sich ausleihen. Also das ist jetzt nicht unbedingt Pflicht, das zu kaufen. Und sich ein bisschen fit zu machen, weil der Untertitel ist Framework und Handlungsempfehlungen für mehr Vertrauen, Verantwortung und digitale Souveränität. Das, worum es da geht, dann gleich. Dann war ich bei einer Veranstaltung der Deutschen TV-Plattform. Das ist so eine Vereinigung, die sich eben auch mit technischen Standards beschäftigt und die zum Beispiel im Hintergrund gerade an DVB-I bastelt, also die Verschmelzung vom Fernsehstandard mit dem Internet, dass das noch komfortabler wird. Aber es gab auch einen Vortrag einer RTL-Verantwortlichen für Jugendschutz. Ich gucke eben mal, Daniela Hans-Josten war das, genau, Leiterin Standards und Practices von RTL Deutschland GmbH über Jugendschutz, KI und Governance. Sie hat erzählt, wie bereits mit 14 KI-Tools Fernsehsendungen und Filme und Dokumentationen, also Bewegtbildinhalte und aber auch der Ton von KI sozusagen gescreent wird und dann Empfehlungen gibt, wo man vielleicht schneidet oder ein Prädikat verhängt, also 6, 12, 16, 18 und so weiter und die Sendezeiten im linearen TV danach anpasst und hat auch erzählt, dass die KI so genau ist, dass man selbst erstaunt ist, dass zum Beispiel, du kennst ja bestimmt den Film Back to the Future, da ist den Jugendschützern am Anfang immer etwas durch die Lappen gegangen. Möglicherweise ohne Schaden, weil das nicht aufgefallen ist, aber die KI hat gesagt, nee, das muss jetzt hier besonders betrachtet werden und darum geht es auch in diesem Interview, welche Stelle das genau ist. Und dann warst du doch fern von KI mit Marion Hanel im Kontakt, die vor einem Jahr, am 31. Mai glaube ich war es, den RBB verlassen hat, nach wie vielen Jahren? Radio 58?
36, ja 58 Jahre Radio insgesamt. Sie hat ja schon als Kind Radio gemacht.
Genau.
Unter anderem mit dem Sohn vom Herrn Rosenthal.
Gerd.
Und auch Gerd Rosenthal und auch Oliver Dunk übrigens, Mr. Radio B2. Aber ja, und öffentlich-rechtlich, also sozusagen SFB und dann RBB 36 Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, und da wollte ich aber jetzt einfach mal wissen, was macht denn Marion jetzt? Ja?
Sie ist zeitgleich mit Uli Zelle in den Ruhestand geschickt worden und man wusste, dass Marion sich nicht in den berühmten Schaukelstuhl setzt, sondern sie hat über ihre Projekte aktuell erzählt bei dir in der Sendung, ne? Bei Alex Berlin, Time for Vinyl, und wir dürfen dankenswerterweise da einige Ausschnitte von hier in diesem Podcast wiederholen quasi.
Ja, liebe Zuschauer und vor allem Zuhörer, und das Ganze wie immer vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Medienhölle. Der Podcast mit Jörg Wagner und Philipp Nitsche.
Legen Sie gern etwas in den Medienhölle-Tresor.
So wie Claudius Rogusch C. und Henna Jahn L. Vielen Dank dafür. Das Prozedere in den Shownotes.
Ich bin Leif Kramp, Kommunikations- und Medienforscher und forsche seit langem zur Transformation des Journalismus und veranstalte Workshops. Ja, mir liegt sehr die Bildungsarbeit mit Erwachsenen, aber auch Jugendlichen am Herzen.
Stefan Weichert, Medienwissenschaftler, Publizist, Gründungsdirektor des Voca-Instituts für digitale Resilienz, zusammen mit Leif Vorstand des Vereins, der das Institut trägt und schon viele Jahrzehnte in der Weiterbildung, Beratung und Forschung aktiv.
Wir haben uns das letzte Mal zu Medienthemen ausgetauscht vor rund einem Jahr. Damals ging es um den Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Ihr wolltet damit ein paar Punkten reinkommen. Habt die Gemeinnützigkeit sehr stark herausgestellt, die ein wichtiges Ziel sein sollte für die Bundesregierung. Ich will erstmal kurz den Stand abfragen, bevor wir zu dem aktuellen Thema kommen. Ist da was passiert? Wir haben einen Digitalminister seit einem Jahr, wir haben einen Kulturstaatsminister seit einem Jahr und ihr habt dort ein sehr aktuelles Paper damals als Input reingegeben. Ist da was draus geworden?
Leider zu wenig, muss man sagen. Also tatsächlich auf der politischen Bühne sind die Schwerpunkte anders gesetzt worden. Die Sache der Gemeinnützigkeit und der Anerkennung von Journalismus als gemeinnütziger Zweck Ich würde nicht sagen, es hat keine Zukunft, aber es ist schwerer geworden. Deshalb ist es wahrscheinlich umso anschlussfähiger und auch zielführender, weil man damit eine breitere Adressatenschaft anspricht, wenn man von Gemeinwohlorientierung spricht. Das, was in Deutschland ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk durchaus leistet und auch sehr gut leistet. Aber es ist etwas, was tatsächlich eine Perspektive hat, auch in Bezug auf den Markt. Das heißt also Vertrauen des Publikums, indem man rein auf finanzieller Ebene reinvestiert. In Journalismus, in die Exzellenz, wenn man so möchte, ja. Also Journalismus kann immer mehr Exzellenz vertragen. Das sehen wir jeden Tag. Und da hat dann die Politik auch eine Rolle, aber wahrscheinlich nicht die entscheidende. Und das könnte dann tatsächlich auch ein Gelingsfaktor sein. Aber die Gemeinnützigkeit, wenn du mich heute fragst, sehe ich nicht. Es sind keine rosigen Zeiten im Moment.
Wie funktioniert Demokratie überhaupt, Stefan? Also man gibt sich ja nicht nur als Bürger zu erkennen, sondern auch als Fachmann. Man entwickelt eine Roadmap. Man sagt, das ist wichtig. Und wenn ihr das vielleicht ignoriert, dann passiert das, das und das und das. Und das wollen wir doch gemeinsam als Gesellschaft nicht. Gibt es wenigstens sowas wie ein Feedback, dass die sagen, vielen Dank, wir haben jetzt andere Baustellen, wir müssen erstmal das Glasfaser in die Fläche bringen? Oder wie läuft sowas? Als Bürger, du bist ja nicht Mitglied der Bundesregierung, da wäre es wahrscheinlich einfacher.
Naja, wir wollten wichtige Themen in den politischen Prozess einspeisen. Das haben wir getan. Das ist auch passiert. Wir haben uns da positioniert. Es wurde zur Kenntnis genommen. Es wurde auch vom Bundeskultur- und Medienstaatsminister gelesen. Und die
Habt ihr mal gesprochen?
Mit dem Minister aktuell selber nicht, aber mit seinem Referatsleiter.
Weil das ist nämlich das Problem. Das mache ich auch mal transparent. Ich versuche den schon seit einem Jahr zu bekommen. Ich habe ihn zweimal persönlich getroffen am Rande von Veranstaltungen. Er hat immer gesagt, da ist mein Presseoffizier, ne, kümmere sich. Und seitdem ist immer, der hat andere Dinge zu tun.
Ja, wir hoffen sehr auf ein zeitnahes Gespräch, denn es geht ja nicht nur darum, öffentliche Debatten mitzubestimmen seitens des Ministeriums, sondern auch wirklich Dinge in Gang zu setzen, Dinge zu bewegen. Und das ist im Moment sehr, finde ich, noch vernachlässigt. Also wir hoffen sehr, dass das Thema Gemeinnützigkeit weiterhin auf der Agenda bleibt, der medienpolitischen Agenda. Ich sehe aber auch, wie live im Moment da wenig Hoffnung. Es ist so ein bisschen, das Pferd ist tot geritten unter dieser Regierung in dieser Legislatur. Ich glaube auch einfach, mein Gefühl ist, die CDU will es nicht.
Ihr habt die Zeit aber natürlich produktiv genutzt. Das gehört sich so. Ihr habt ein Buch geschrieben. Und worum geht's da?
Ja, das Buch ist jetzt zu was ganz anderem, was aber verwandt ist. Geht auch um gemeinwohlorientierte Ideen und Modelle, und zwar zum Thema KI. Wir nennen es KI-Resilienz. Wir haben da ein umfangreiches Buch mit einer sozusagen vorausgehenden Studie jetzt publiziert vor ein paar Wochen. Unsere Idee ist, dass wir eigentlich in den Redaktionen Frameworks brauchen, wie wir mit KI umgehen. Im Moment werden immer noch viele Tool-Partys gefeiert, ohne dass man sich um den Hangover Sorgen macht. Also es wird viel experimentiert und ausprobiert, aber so richtig in geregelten Bahnen läuft das alles nicht. Und das sehen wir jetzt auch an dieser aktuellen KI-Debatte, die so seit rund anderthalb Wochen läuft, dass da Hauen und Stechen und auch wirklich eine, sagen wir mal, relativ gehässige Debattenkultur im Moment herrscht, mit Anprangerungen, mit Denunziantentum und so weiter. Und dagegen wehren wir uns, da haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Modell vorgelegt, das man jetzt diskutieren müsste.
Bevor wir zu dem Modell kommen, vielleicht noch mal eine kurze Replik für alle, die uns jetzt zuhören und vielleicht sogar auch zusehen. In der Ausgabe Nummer 26 wird quasi die Diskussion abgebildet, die in Wien gerade stattgefunden hat, wo man mit einigermaßen, ja, ich sag mal, auch befremden und gleichzeitig erstaunt zur Kenntnis genommen hat, was hier diskutiert wird. Chris Guse sagte, früher ein Radiomoderator bei Fritz und jetzt als Medienunternehmer auch ein großer Podcaster, sagte, das kommt ihm vor wie so Jahrmarktsattraktion. Die KI wird jetzt so behandelt wie früher der Spielfilm, sag ich mal, wenn irgendwie eine Lok auf der Leinwand zu sehen war, hat man huhuhu gemacht und so. Und die eigentlichen Wahrnehmungen, dass daraus mal eine richtige Kunstgattung wird, dass das ein ernsthaftes Genre auch beim Dokumentarfilm wird, konnte man damals noch nicht sehen. Also es ist mehr Theaterzauber, die Diskussion, oder wie siehst du das live? Ist das, ob eine KI jetzt einen Meinungsbeitrag schreibt oder nicht, ist das nicht irgendwie, das hat eigentlich nichts mit KI zu tun, sondern mit seriösem Journalismus. Also
es hat im Endeffekt hat alles im Journalismus mit Handwerk zu tun. Und für das Handwerk braucht man Instrumente. So. Und die Instrumente werden nicht vorgegeben, sondern sie werden, wie wir sehen, wir kennen den Berufsstand, es wird genutzt, was da ist, ja, und womit man glaubt, umgehen zu können. So. Und insofern ist die KI, ich finde es ein sehr interessantes Beispiel und eine Analogie zum Spielfilm etc. Es hat natürlich auch ästhetische Facetten. Aber es geht vor allem darum, dass natürlich Inhalte produziert werden. Und da benutzen Journalistinnen und Journalisten ganz unterschiedliche Instrumente, eben auch KI. Und wer es nicht tut oder sich gar nicht damit auseinandersetzt und seine eigene Relation dazu findet und das Mastering, also das ist wirklich, was ich vorhin auch sagte, Kontrolle zu bekommen über die Instrumente und die Werkzeuge. Das war mit dem Internet genauso wie ja, mit dem Computer oder Elektronisierung der Redaktion etc. Wie baue ich eine schöne Seite? Ja. Also es gibt, kann man lange drüber reden. Erst wenn man es wirklich kontrollieren kann, für sich, für seinen Arbeitszusammenhang, dann ist es sicherlich auch guter Journalismus. So. Und da kann man sich immer einzelne Beispiele anschauen und dann darüber urteilen, wie gut es denn gelungen ist. Und wir werden sicherlich alle sehr schnell sehr viel besser, das hat man auch in den letzten 3 Jahren gesehen, darin zu beurteilen, wie denn diese Werkzeuge eingesetzt werden. Also insofern, was ich sagen will, es ist Alltag, es ist längst Alltag, es wird immer alltäglicher. Manche Redaktionen nehmen es auch als Alleinstellungsmerkmal, jetzt bewusst auch vielleicht zu provozieren, in dieser auch sehr emotionalisierten Debatte zu sagen, ja, wir setzen vollständig darauf. Es gibt sogar Geschäftsmodelle, die darauf setzen, weil man wiederum eigene Produkte, eigene Werkzeuge, eigene Tools entwickelt, die man dann wiederum anderen Redaktionen andienen kann. Und idealerweise, um das auch mal auf den Punkt zu bringen, wird das dafür eingesetzt, um Journalismus natürlich noch besser zu machen und um Kapazitäten frei zu bekommen, um noch besseren Journalismus, wie man ja immer so schön sagt, wo Journalismus, wo der Mensch hauptsächlich eine Rolle spielt, ja, vielleicht auch rauszugehen, aber auch das ist nur ein Aspekt, mit Menschen zu reden und das eben nicht an die Technik zu delegieren, weil das nicht zu nichts führt. Um da eben diese Kapazitäten frei zu bekommen, um dort noch besser zu werden.
Aber Stefan, du hast letztes Jahr schon von Zombie-Zeitungen gesprochen. Das ist natürlich die andere Seite, die Schattenseite der KI. Also die kann automatisch irgendwelche Inhalte generieren, die so aussehen wie Journalismus. Aber ist das nicht immer mit allen Technologien so? Man kann mit einer Darmstrumpfhose einen Keilriemen ersetzen, wenn man eine Panne hat, aber man kann damit auch jemanden töten.
Genau, also es ist nicht, dass die KI-Systeme selber oder die Tools, die schlecht oder gut sind, sondern immer der Mensch, der sie benutzt und der dahinter steht. Und die Debatte im Moment wird aus meiner Sicht an der falschen Stelle geführt. Es ist so ein bisschen eine Scheindebatte. Es wird jetzt fast jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben von jemand, der ChatGPT auf Level 1 benutzt hat. Und viele Wortbeiträge kommen jetzt von Menschen oder Kolleginnen auch, die augenscheinlich keinerlei Ahnung haben, wie man mit KI vernünftig arbeitet. Ein sehr kluger Kommentar, den ich gelesen habe, kam von Benjamin Piel, dem Chefredakteur des Weser-Kuriers, der eben gesagt hat, es gibt eine Schlaunutzung und eine Dummnutzung von KI. Ein Microsoft-Manager hat das neulich mal in einem internen Workshop geäußert. Er hat es noch deutlicher gesagt, shit in, shit out. Also wenn ich Müll reingebe, kommt auch Müll raus. Und das müssen sich eigentlich Journalistinnen zu Herzen nehmen. Darum müsste sich die Debatte drehen, wie können wir eigentlich konstruktiv, produktiv und möglichst intelligent KI einsetzen. Und das kann im Sparring sein, um Argumentationen zu verbessern. Das kann in der Überarbeitung von Texten sein, um Formulierungen noch besser zu machen, damit der Leser, die Leserin sie noch besser versteht. Also ich würde im Moment eigentlich jeden feiern wollen, der das ausprobiert, der viel experimentiert. Es wäre schön, wenn wir aus den Fehlern, die gemacht wurden, eher lernen, statt eine Hexenjagd zu betreiben auf einzelne Kolleginnen. Und wir müssen aber, um nochmal zu unserer Studienidee zurückzukommen, dafür sehr gute redaktionelle Leitlinien entwickeln, die all das umfassen, was darf, was nicht, wo sind die Tabus, wo sollte man es einsetzen, wo bleibt menschliche Urteilskraft eigentlich das Wichtigste im Journalismus, was dürfen wir also nicht an die KI abgeben, und dazu gehört natürlich kritisches Denken, eigenständiges Denken, unsere gesamte Urteilskraft, und im Moment verschwimmt in dieser Debatte alles. Es wird alles in einen Topf geworfen, und da muss ich sagen, dass das geht, also um es mit Prince zu sagen, Wir können nicht die Party feiern like it's 1999. Ja, wir sind im Jahr 2026 und wir müssen uns auch mit den modernen technologischen Begebenheiten auseinandersetzen. Egal ob Minister, also Politiker oder Journalistin, wir müssen uns damit abfinden, dass hier etwas Neues entsteht, was Thomas L. Friedman, geschätzter ehemaliger Kolumnist der New York Times, jetzt mit eigenem Substack Newsletter gesagt hat, es entsteht sowas wie eine neue Spezies, auf die wir uns einstellen müssen in den nächsten Jahrzehnten oder im nächsten Jahrzehnt.
Wenn ich kurz ergänzen darf, das Problem dabei ist, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt in der Aneignung, in diesem Mastering, es kontrollieren zu können. Es gibt unterschiedliche institutionelle Möglichkeiten und eigentlich sollten die Häuser, um die es ja geht, über die wir sprechen, ja, also die Medienhäuser, da, mehr auf Befähigung setzen. Dabei geht es nicht einfach nur um Workshops, um Weiterbildung, sondern tatsächlich einen ganzheitlichen Rahmen zu geben, Orientierung um die Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Redaktion. Und jetzt kommt es natürlich auch die Freien, die wirklich, wir veranstalten ja auch mit unseren VOKA-Bildungsprogrammen viele Akademien und eben auch Workshops, wo wir speziell auch freie Kolleginnen und Kollegen ansprechen, wo wir immer wieder hören, sie fühlen sich wirklich alleingelassen und das in vielerlei Hinsicht, aber eben auch beim Einsatz von KI. Einmal der Zugang ist natürlich nicht gewährleistet, muss alles selber natürlich organisieren. Die fehlt natürlich auch die Orientierung innerhalb von Redaktionen, wo man sehr viel auch zwischen den also auch als Erfahrung lernen kann. Aber solange das nicht, ich will mal fast sagen, generalstabsmäßig auch entwickelt wird, nicht nur eine Leitlinie, sondern tatsächlich auch die aktive Befähigung, um es eben, um in die Kontrolle zu kommen, um sich der Technologie wirklich zu bedienen, wird es weiterhin so laufen. Es wird weiterhin Vereinzelungsbestrebungen geben. Viele, wenn nicht sogar der Großteil, wird es tatsächlich nutzen, aus Effizienzbestrebungen, warum auch immer, weil es auch einfach dazugehört. Aber ist dann natürlich alleingelassen. Und dadurch sind diese Lerneffekte zielen ins Leere. Und dafür haben wir uns natürlich viel Gedanken gemacht, wie könnte man das, wie kann man so eine Art Framework, haben wir es genannt, wie könnte das helfen?
Und wir gucken uns in dem Zusammenhang natürlich auch Best Practices an. Wir unterhalten enge Kontakte zum Beispiel zur Redaktion von Studio 47 in Duisburg, die das natürlich zur Effizienz- und Reichweitensteigerung einsetzen, um mit dem gleichen Stamm an Köpfen in einem Team noch weiter ihren Wirkungsradius zu vergrößern in der Region. Und die nutzen das eben produktiv, indem sie eben nicht Leute entlassen, sondern eben um den Impact ihres Regional- oder Lokaljournalismus zu erhöhen. Also es gibt viele gute Beispiele, die es produktiv im besten Sinne des Journalismus einsetzen und eben keine Leute massenhaft entlassen. Was aber auch viele machen, darüber muss man natürlich reden.
An wen richtet sich das Buch konkret? Also ist das für den Macher genauso interessant wie für den Manager?
Wir glauben ja, weil wir das in der systemischen Betrachtung, die wir da haben, um mal den Fachbegriff zu nehmen, mit einbeziehen. Also das ist von der Management-Ebene, also Geschäftsführungsmanagement, Redaktionsmanagement bis hin zum Umgang mit Freien und Selbstständigen, die ja auch zum Universum einer Redaktion gehören, denen es übrigens momentan wahnsinnig schlecht geht, ist unser Eindruck. Das schließt das alles mit ein, dass nämlich dieses Ökosystem insgesamt betrachtet wird und das machen im Moment die allerwenigsten Redaktionen. Wir richten uns vor allem an so, ich sag mal, so mittelgroße Medienhäuser, die sich jetzt nicht wie so ein gigantischer Verlag wie Axel Springer eigene Strategieabteilungen leisten können, die sich darüber Gedanken machen.
Machen wir doch mal ein konkretes Beispiel. Also jetzt mal auf mich gemünzt als jemand, der ziemlich lange in der Medienbranche unterwegs ist, der irgendwie schon ein bisschen Ahnung hat, was KI ist, damit rumbastelt und auch weiß, wo die Stärken und Schwächen sind. Dass man sich durchaus nicht verlassen sollte auf einen Auswurf einer KI, sondern das nochmal gegen recherchieren muss. So ganz normale Tugenden, die man ja sonst auch hat, wenn man einen Zeitungsartikel liest. Nur weil es ein Mensch ist, heißt das ja nicht, dass es automatisch wahr ist. Wie gelingt jetzt der Einstieg in euer Buch? Nehmt mich mal mit. Was lerne ich da oder was kriege ich mit, um meine Fähigkeiten zu verbessern oder mich zu sensibilisieren live?
Ja, das in a nutshell ist schwierig, ja, aber es ist natürlich so, es soll beides tatsächlich sein. Es soll erstmal einen Einstieg, wie du es formulierst, bieten. Das heißt, man kommt erstmal überhaupt in den aktuellen Stand der KI-Diskussion rein. Und damit meinen wir nicht den technischen Stand, sondern man erfährt, wie wird das Thema tatsächlich, unabhängig jetzt mal von den sehr aktuellen Geschehnissen, aber wie wird das seit 2-3 Jahren tatsächlich diskutiert? Was hat das mit dem Journalismus gemacht und vor allen Dingen mit der Nachrichtenbranche?
Kleine Zwischenfrage. Ich kann mich noch erinnern, das habe ich auch in der letzten Ausgabe erwähnt, es gab vor dem Begriff KI im Journalismus den Begriff Roboterjournalismus. Ja. Süß, ne? Ja. Also da wurden sozusagen Wetterdaten in
Sportmeldungen
und Sportmeldungen prosaisch umformuliert,
ja,
damit das zum Medium passt, ne?
Ja.
Oder zu der Art und Weise, wie man Nachrichten präsentiert.
Wollen wir so sagen, in gewisser Weise stimmt es ja auch immer noch, weil der Roboter als Assistent, daran liegt ja eigentlich die eigentliche Stärke, wenn man so möchte. Stefan hat vorhin gesagt, Sparringpartner, ne? Oder das sagen ja auch andere, und das ist auch, halte ich auch für sehr richtig, weil es eben auch ein Instrument ist von vielen, um Feedback zu geben, um sich selber zu korrigieren, um Gedanken zu schärfen und vor allem auch Struktur zu schärfen und Fehler zu finden, inkonsistent. Aber das ist wirklich ein kleiner Ausschnitt dessen, was natürlich so ein Werkzeug leisten kann. Im Buch ist das relativ schnell erledigt. Man kennt auch sonst, was wir sonst so schreiben. Man kriegt hoffentlich, muss man immer sagen, einen ganz guten Einstieg in die Entwicklung. Ja, auch die historische Entwicklung. Man bekommt ein bisschen einen Rückblick und erfährt, in welchen Wellen sich die Technologie entwickelt hat und kommt dann relativ schnell auch zu der Frage, okay, wie sieht's denn aus in Europa und vor allem in Deutschland bei der Umsetzung? Natürlich wird dann auch hier und da angemerkt, dass es einfach noch Nachholungsbedarf gibt und auch vieles schneller und effizienter reguliert werden könnte und auch Entscheidungen aufgeschoben werden, aber wo es dann auf, wo jeder etwas dann mit anfangen, also das ist sehr lange Vorrede, die aber wichtig ist, um das Thema zu finden und dann der Kern des Buches, dass man sich auch quasi mit entsprechendem Vorwissen genauer zu Gemüte führen kann und vielleicht auch direkt einsteigen kann. Da geht es um die tatsächlichen Indikatoren und Faktoren dieses Rahmens, ja, dieses organisationalen Rahmens, der aber eben für ein Medienhaus genauso gilt, für eine Redaktion, wie auch in der Selbstorganisation eines freischaffenden Journalisten und einer Journalistin. Und um da an solche, sag ich mal, Basisfaktoren wie der Mensch muss immer das letzte Wort haben, Es wirkt wie eine Plattitüde, ja, ist aber natürlich in der tatsächlichen Fragestellung, wie mache ich, wie organisiere ich das denn, wenn ich überhaupt erst mich reinfinden muss in, wie heißt jetzt das neue Claude, dann kann man jetzt auch feststellen, wann deine Sendung irgendwann mal produziert wurde. Im Moment haben wir Opus, Max, wie auch immer, ja, also da werden wir noch
kann
neue Namen.
Kann morgen schon wieder anders sein.
Ja. Das meine ich. Mhm. Um da überhaupt erstmal den richtigen Anbieter, ob es nun Perplexity, ChatGPT, was auch immer ist, und dann aber tatsächlich für sich selber einen Weg hineinzufinden, aber dann die Alltagsintegration und vor allen Dingen die Integration in die Arbeit als Assistent. Kurz zurück zu dem Wort Roboterjournalismus, ist wahrscheinlich aus meiner Sicht immer noch die treffendere Bezeichnung, weil natürlich KI etwas impliziert, wo wir jetzt auch immer wieder sehen, soweit her ist es damit nicht. Ja.
Intelligenz,
es ist eher
der
Companion, der Companion, der Begleiter, die Begleiterin bei der journalistischen Arbeit, und man muss es eben so einsetzen können, dass es einem in der persönlichen Arbeitsorganisation weiterhilft.
Das Zeitalter der generativen KI ist ja angebrochen vor ein paar Jahren, und der Roboterjournalismus, da ging es wirklich um reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute ist aber so, dass natürlich über diese Idee eines automatisierten Roboters sozusagen in der Verlängerung meiner Gedankengänge neue Ideen entstehen können, muss man ganz
klar sagen. Also, dass Agenten auch Arbeit erledigen und damit auch im Zusammenspiel mit dem Auftraggeber, also dem Journalisten, dann auch neue Ideen entstehen.
Ja, auch kreative Prozesse ganz anders ablaufen können. Und die KI als Sparringpartner, das ist natürlich so ein bisschen ein euphemistischer Begriff, der nicht ausklammern soll, dass da natürlich auch viele Gefahren drin liegen, aber bringt es eigentlich gut auf den Punkt. Ich kann im Sparring mit einer KI viel effizienter sein, viel produktiver, viel kreativer auch, selbst als Journalist oder als Journalistin. Und KI-Resilienz besagt eigentlich, dass wir nicht nur Technik-Euphoriker oder nur Technik-Skeptiker werden, sondern eben überlegen, wie wir das systemisch und systematisch in unseren Arbeitsalltag integrieren, ohne unsere eigenen Werte aufzugeben, ohne unser eigenes Denken aufzugeben und den journalistischen, menschlichen Kern noch erhalten in Redaktion oder in jeglicher Arbeit im journalistischen Prozessen.
Aber mir hat mal ein Flugschüler gesagt, den ich interviewt habe, der in der Ausbildung war für einen Kampfjet. Er kriegt definitiv die Regel mit ins Cockpit, vertraue der Maschine mehr als dir selber. Weil diese ganzen Anzeigeinstrumente, das kann ein Mensch ja gar nicht alles durchdenken, ja, kontrollieren. Das ist eine Extremsituation, ist schon klar. So. Und die technischen Fehler bei Flugzeugabstürzen sind geringer als die menschlichen. So, wenn ich das mal auf den Journalismus übersetze, kann die KI, also die Technik, der Roboter im Hintergrund nicht vielleicht auch das Schlimmste verhindern, weil er einfach einen größeren Überblick hat, der Roboter, über bestimmte Wissensdatenbanken und Thesen und von vorne rein auch schon in Frage stellen?
Wollen wir so sagen. Also ich weiß nicht, ob ich Journalismus, die juristische Praxis mit Kampfjets vergleichen möchte, aber es ist trotzdem interessant.
Der menschliche Schaden ist vielleicht ähnlich, oder?
So. Möglicherweise ist der sogar beim Journalismus höher zum Teil, wenn da was falsch läuft, also da verantwortungsbewusst und so weiter, muss man gar nicht drüber reden, vor allem der eigene Kompass. Und wenn wir darüber sprechen, nun ist ein Kampfjet-Pilot, wenn er schon mal im Jet und dann sich auf die Technik verlassen soll, heißt ja, er fliegt schon damit. Das heißt, er hat schon eine Ausbildung hinter sich. Und darum möchte ich kurz den Bogen schlagen. Man braucht natürlich, und da wird es auch sehr irrelevant, wir reden über Studierende, wir reden über Journalismus, Schülerinnen und Schüler, dort einen solchen Einsatz, um reflektiert zu ermöglichen. Schwierig. Ja, sehr schwierig, weil dann natürlich potenziell die Fähigkeiten fehlen und tatsächlich auch das Reflexionsvermögen, das informierte Reflexionsvermögen, die Ausbildung einfach noch nicht ausreicht, um eben dann zu entscheiden zu können, was bietet mir, also wenn man die KI dann einsetzt, um Fact-Checking etc. Vielleicht nochmal zu unterstützen, dann braucht es natürlich immer nochmal ein Sicherheitsnetz, und zwar die eigene Erfahrung, das eigene Handwerk. Wenn das fehlt, ist schwierig. Deshalb ist in jeglichem Ausbildungs- und Weiterbildungszusammenhang, wenn man quasi anfängt und überhaupt erst die Grundlagen lernen muss eines Metiers, muss natürlich besonders darauf geachtet werden. Und dann ist natürlich dieser selbstverantwortete Einsatz, den auch Ausbildungsinstitutionen gar nicht kontrollieren können und auch gar nicht sollten, sondern tatsächlich aber diese Sensibilisierung leisten müssen, da ist dieser Aspekt umso wichtiger. Aber kurzum, auf die Technik alleine zu vertrauen, ich saß nie in einem Kampfjet, ich möchte auch niemals dort sitzen, da mag da dieses Szenario zutreffen. Auf anderen verantwortungsbewussten Aufgaben wie eben der Informations- und Wissensgenerierung, sage ich mal, muss ein Erfahrungsschatz und eben möglichst auch der Austausch, ja, der dialektische Austausch auch mit anderen, muss einfach im Vordergrund stehen. Also da würde ich mich nicht auf die Technik allein verlassen. Sie ist aber ein wichtiger Hinweisgeber oder Hinweisgeberin, wenn man so möchte. Also das ist ganz wichtig. Sie stößt auf mögliche Inkonsistenzen, wenn du es auf Fehler oder auf Fehlfunktionen ansprichst. Also dafür ist es auch sehr geeignet und aber Vertrauen in letzter Instanz schwierig.
Ich bin da wieder bei meinem Shit-in-Shit-out-Theorem. Ne? Also je nachdem, welcher Mensch das programmiert hat oder die Kontrolle darüber auf die Maschine gegeben hat, macht auch letztendlich die Qualität dessen aus, was die Maschine kann oder nicht kann. Und ich finde im Journalismus genauso wie KI uns dabei helfen kann, Argumentationen nachzuschärfen, zu pointieren, kann KI auch was anderes, nämlich zur Deeskalation beitragen. KI kann eine sehr schöne Affektregulation mit sich bringen, indem wir Journalisten, wir sind ja meistens in einer zugespitzten Sprache unterwegs, uns da ein Stück weit zurücknimmt und uns auch ermahnt, nochmal drüber nachzudenken. Also wenn man so richtig in ein Gespräch mit einer KI geht über inhaltliche Argumente, stellt man genau das fest, dass sie einen vielleicht nochmal dazu bringt, nochmal mit sich selber ins Gespräch zu gehen und eine Argumentation zu überdenken oder eine inhaltliche Darstellung eines Sachverhalts. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Ich habe früher sonst mit meiner Frau immer gesprochen über meine journalistischen Inhalte. Jetzt rede ich halt viel mit der KI drüber und ich lerne unheimlich viel dabei. Und das darf man nicht ausklammern. Es ist ja nicht nur, ich delegiere nicht nur Mühe und Arbeit und Unangenehmes weg, sondern ich habe auch einen Lernprozess mit der KI, wenn ich weiß, wie ich sie richtig bediene und mit einer KI arbeite, die mich schon kennt, meinen Stil kennt, meine Texte kennt. Und das finde ich als absoluten Pluspunkt.
Nun gibt's die Gretchenfrage, die zurzeit diskutiert wird. Wie hältst du es mit der Kennzeichnungspflicht? Wenn Journalisten KI verwenden, das ist ja, also ich wüsste keinen Journalisten, der keine verwendet. Aber sollte man bestimmte Dinge schon für den Leser, für die Leserin, für den Zuschauer oder auch für den Hörer, in dem Fall hier in diesem Podcast, immer wieder deutlich machen, hier kam KI zum Einsatz. Also ich mache das, weil die Musik, die ich verwende, einfach aus den Gründen, weil entweder YouTube oder eine andere Plattform meckert, wenn ich urheberrechtlich geschützte Musik verwende. Ich würde sie ganz gerne, aber es gibt keine Möglichkeiten. Ich komponiere quasi mit meinem bescheidenen Kompositionsverständnis und die KI macht sensationelle Sachen draus. Nach mehreren Stunden zwar, aber es passiert, dass ich das wie in der letzten Ausgabe mit einem großen Sinfonieorchester einspielen, also mit einem Chor und um Wien also ein bisschen Johann Strauss mäßig klingen zu lassen. Das habe ich in den Shownotes ausgewiesen, aber es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, das reicht nicht in den Shownotes, du musst das auch sagen oder nochmal im Bild deutlich machen. Warum?
Also gerade wird ja jetzt die aktuelle Debatte geführt über sowas wie ein journalistisches Reinheitsgebot, ne? Also es gibt nur den Unterschied zwischen rein menschlich geschriebenen Sachen und wo irgendwie KI mit im Spiel war. Und das ist mir zu undifferenziert. Ich finde, die Debatte führt auch im Moment zu nichts. Und da wird auch viel großer Unsinn transportiert, wie beispielsweise das Vorurteil, dass man wirklich auf Knopfdruck komplette Texte generieren kann. Das kann man zwar, aber selbst die Leute, die KI intelligent einsetzen, für die ist das, wie du gerade beschrieben hast, mit der Musik ein stundenlanger Prozess meistens. Also wie gesagt, ein Sparring über mehrere Stunden, bis man wirklich komplett 100% zufrieden ist. Und meine Haltung dazu ist relativ klar. Ich finde, bei Bewegtbild, bei Audio bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, sollte es idealerweise gekennzeichnet sein, weil die Verwechslungsgefahr und der Authentizitätsanspruch ein anderer ist, die ist also relativ hoch, da sollte es eben auf jeden Fall der Fall sein. Bei Textarbeit sehe ich es ein bisschen anders, weil die Frage ist, wo fängt's an, wo hört's auf? Wenn ich KI zur Recherche eingesetzt habe, mir Zwischenüberschriften abformulieren lassen, vielleicht nochmal in die Ideengenerierung gegangen bin, oder Argumentationsschärfung, wo setze ich dann das an, diese Kennzeichnung? Würde ich auch sagen, ich habe mit Google jetzt auch nochmal recherchiert, ich habe mit DeepL irgendwas übersetzt. Oder mit einem
Rechtschreibprogramm.
Überall ist ja schon KI drin, deswegen ist das unheimlich schwierig zu sagen, es muss eine generelle Kennzeichnungspflicht für jegliche Art von Texten geben, zumal die Dunkelziffer der Journalistinnen, die bereits mit KI regelmäßig arbeiten, sehr, sehr hoch ist. Viele tun das ja heimlich, weil es von Verlagsseite beispielsweise keine eindeutigen Regeln dazu gibt, aber dass es eingesetzt und genutzt wird, ist relativ klar. Und vielleicht noch kleiner Fun Fact, ich mache auch seit einem halben Jahr ungefähr Musik mit KI über Suno. Das macht unheimlich viel Spaß und wer das mal gemacht hat, diesen ganzen Prozess, der weiß, wie aufwendig das eigentlich ist, um vernünftige Ergebnisse zu produzieren. Es ist zwar nicht so aufwendig, wie wenn ich jetzt eine Band hätte und ins Studio müsste und so weiter, aber ich sitze auch an einem Song, sagen wir mal, mehrere Tage, bis der so sitzt, wie ich ihn wirklich erwarte.
Live ganz kurz noch zum Schluss der Titel des Buches, in welchem Verlag erschienen und zu welchem Preis?
Ja, gerne. Das Buch heißt ganz einfach KI-Resilienz, ja, und ist in Hamburg erschienen bei BOD.
Und natürlich wahrscheinlich auch als E-Book erhältlich.
Ja, E-Book und tatsächlich auf Papier, sehr gewichtig.
Gibt's eine passende Seite dazu, die im Internet aufrufbar ist?
Ja, ki-resilienz.digitale-resilienz.org.
Oder einfach unsere Institutseite, Institut für digitale Resilienz von VOKA, ist im Netz viel leichter zu finden.
Und da gibt's dann auch Kontaktmöglichkeiten, wenn man mit euch im Gespräch sein möchte.
Sehr gerne,
euch das Buch
ist überall
will.
Bestellbar bei Amazon, ja. Aber natürlich, wer mit uns gerne darüber in Kontakt kommen möchte, über die Website.
Menschliches Feedback, genauso wie das Gespräch hier menschlich war, aber es kann Spuren von KI enthalten, weil ich werde den Sound noch ein bisschen optimieren mit Hilfe von KI.
Bitte mit Sinfonieorchester, ja.
Damit wir die Overnight Oats auch gut verdauen.
Vielen Dank, bis zum nächsten Kontakt.
Danke dir.
Bis dann.
Mein Name ist Daniela Hans-Josten. Ich leite eine Abteilung bei RTL Deutschland, die nennt sich Standards and Practices. Und dahinter verbirgt sich unter anderem der Jugendschutz.
Sie haben auf der Bühne erzählt, dass Sie das schon relativ lange machen. Ich verfolge den Jugendschutz auch noch, das sei mir gestattet, sogar historisch gesehen, was die 50er Jahre so für Standards hatten. Da war sogar ein Filmkurs schon sehr bedenklich. Wie arbeiten Sie heutzutage? Also Sie haben ein kleines Team und müssen für Ihre gesamte RTL-Mannschaft doch entscheiden, was darf man wann, zu welcher Zeit senden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie geben sogar Schnittvorstellungen.
Ich gebe die nicht nur, sondern ich schneide sogar selber. Das mache ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Genau, wie organisieren wir das? Und das ist die große Kunst. Natürlich hat sich Jugendschutz ist dem Zeitgeist unterlegen, das ist ganz klar. Das, was in den 50er Jahren hochjugendschutzrelevant war, vom Filmkurs angefangen. Ich erinnere an den wunderbaren Film mit Gerd Fröbe, Es geschah am helllichten Tag, der nie vor 22 Uhr ausgestrahlt werden durfte, mittlerweile in der Daytime läuft. Jugendschutz ist dem Zeitgeist unterworfen und hat natürlich einige Veränderungen mit sich gebracht. Heute wissen wir besser, wie Medienwirkung funktioniert und auf diesen wissenschaftlichen Fakten beruhen auch alle Gesetzgebungsverfahren, Gesetze, die wir haben. Und die Gesetze sind eben auch unsere Grundlage. Die Richtlinien, Prüfrichtlinien der FSF, Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und eben der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, des Jugendschutzgesetzes. Das sind die Grundlagen, auf denen wir arbeiten. Und daraus abgeleitet wissen wir sehr genau, was wir wann um welche Uhrzeit ausstrahlen können. Und das machen wir eben den ganzen Tag mit dem Team von 7 Leuten. Arbeiten wir im Voraus, so circa. Der kürzeste Vorlauf ist 6 Wochen, der längste ein halbes Jahr. Da wissen wir ungefähr, was kommt. Und dann schauen wir uns sehr zielgerichtet für die verschiedenen Zeitschienen an, was wir wann ausstrahlen dürfen. Und wenn etwas zu einem früheren Zeitpunkt ausgestrahlt werden soll, was eigentlich nicht dafür geeignet ist, Blockbuster beispielsweise, dann gehen wir auch hin und bearbeiten den, legen den der Selbstkontrolle vor. Oder wenn er nur online ausgestrahlt wird, nur in Anführungszeichen, dann beurteilen wir den auch selber und schneiden ihn nicht.
Soweit, so gut. Aber Sie haben hier ein sensationelles Konzept vorgestellt, dass Sie sich helfen lassen von Software. Modewort künstliche Intelligenz. Ich kann mir vorstellen, da ist einiges tatsächlich auf diesem Standard. Aber andererseits gibt es natürlich auch Software schon länger, die jetzt nur künstliche Intelligenz genannt wird als Tool. Oder sind das wirklich alles moderne Hightech-Geschichten, die Sie da in so einem Baukasten vorfinden?
Das ist tatsächlich so. Also wir benutzen KI, das ist KI-basiert. Das sind 14 verschiedene KI-Modelle, die wir in unserer Mermaid benutzen. Und die helfen uns dabei, die hohen Mengen, die wir haben bei RTL Deutschland. Ich habe gesagt, alleine bei RTL Plus sind ca. 10.000 neue Inhalte pro Jahr, die über den Schirm laufen, also über die Plattform laufen. Und das eben gut zu sortieren und zu sichten, zu bewerten, zu analysieren mit einem Team von 7 Leuten ist schier unmöglich. Also insofern brauchen wir eine technische Lösung. Und diese technische Lösung ist eine selbstgebaute KI, die den Anforderungen des deutschen Jugendschutzes entspricht. Gleichzeitig haben wir aber immer noch das Human-in-the-Loop-Prinzip, also der Mensch, der Jugendschutzredakteur, der Jugendschützer, ist die Endinstanz, die entscheidet, was an Rating, welches Rating eben an welchen Film drankommt. Und das kann man auch nicht aushebeln. Das ist das Prinzip, nachdem auch Bertelsmann the Human-in-the-Loop-Prinzip, das ist das Prinzip, was wir bei KI immer verwenden.
Ich bin insofern jetzt ein bisschen erstaunt, weil ich immer dachte, dass die FSF und die FSK und wie sie alle heißen, die freiwilligen Selbstkontrollen, schon vorgelieferte Empfehlungen mit Filmen oder mit Serien verbinden, sodass sie gar nicht so viel zu tun haben.
Das wäre super schön, wenn das so wäre, aber nehmen wir mal, RTL hat ja vor kurzem Sky gekauft. Sky hat letzte Woche einen Deal mit AXN gemacht. AXN ist ein Seriensender, ein Sender, auf dem nur Serien laufen. So, diese Serien kommen aus dem amerikanischen Markt. Die haben gar kein Rating für den deutschen Markt. Das heißt, da kommt jetzt ein ganzer Sender mit Hunderttausenden von Inhalten und braucht innerhalb von einer Sekunde möglichst schnell Einstufungen, die dem deutschen Gesetz entsprechen.
Aber warum ist das so? Sind englische Kinder robuster?
Nee, der Jugendschutz ist halt in jedem Land völlig unterschiedlich. Also wir in Europa haben schon total unterschiedliche Jugendschutzkonzepte. Also gehen Sie nach Frankreich, da ist Gewalt relativ egal. Das heißt, ein Action-Blockbuster hier bei uns, der bekommt mit Sicherheit eine 16 oder oft eine 16, in Frankreich eine 0. Gehen Sie in die USA, da haben Sie den sexuellen Content, der hochgeratet wird. Also das würde bei uns noch nicht mal eine 12 kriegen. Das geht teilweise durch die Daytime dann. Und so ist, so unterschiedlich ist das eben in jedem Land. Und das macht es eben auch so schwierig. Es gibt Versuche, eben Algorithmen hinter diese Entscheidungen zu bauen und die dann zu übersetzen in die jeweiligen Märkte hinein. Mein Empfinden ist aber, dass das noch sehr fehlerbehaftet ist und nicht wirklich so funktioniert, weil Jugendschutz ein sehr komplexes System ist und man das nicht mit ein paar Regeln sozusagen erklären kann.
Aber Sie schaffen das deutsche komplizierte Jugendschutzregelsystem in 14 KIs zu packen?
Das haben wir geschafft, ja. Das haben wir geschafft. Das ist auch ein dickes Brett gewesen, das dürfen Sie mir glauben. Und die KI wäre ja absolut nutzlos, wäre sie nur an einer einzigen Stelle nicht brauchbar. Nehmen wir rechte Symbolik. Würde nur ein einziges Symbol aus diesem Symbolkatalog fehlen und nicht angezeigt werden, könnte ich das Ding ja nicht nutzen. Also dann wäre einfach die Fehlerquote zu hoch und es wäre ein strafrechtlich relevanter Faktor dann auch noch. Wenn wir da beanstandet werden würden, dann könnten Strafen bis zu 500.000 Euro drohen. Also ja, das haben wir geschafft. Also, und das ist aber auch immer noch Arbeit. Also wir müssen immer wieder justieren, immer wieder nachjustieren. Bei Modellwechseln haben wir das Problem, ne? Wenn OpenAI sagt, okay, jetzt kommt Modell 4.6 oder so. Ich weiß gar nicht, bei welchem Modell wir gerade sind, aber Modellwechsel. Dann müssen wir schauen, sind die Ergebnisse nach dem Modellwechsel immer noch genauso gut wie die vor dem Modellwechsel. Dafür haben wir ein Testset etabliert, einen Goldstandard, den wir immer wieder anlegen, um zu schauen, ist da eine Entwicklung ins Schlechtere oder vielleicht sogar ins Bessere. So, so machen wir das, ja.
Sie haben vorhin in der Veranstaltung erzählt, dass Sie bei Back to the Future tatsächlich etwas gefunden haben, was Sie als Mensch und auch Ihre Kolleginnen und Kollegen übersehen haben. Ich habe das auch nicht in Erinnerung, was das gewesen sein könnte. Können Sie das kurz beschreiben?
Beim Anfang des Films ist es tatsächlich so, dass eine Fahrt über ein Plakat, was auf einem Dach steht, gezeigt wird. Und auf diesem Plakat ist sexueller Content zu sehen. Und das ist mir nie aufgefallen. Ja. Nie. Also ich habe den Film 100-mal gesehen. Also ich bin großer Zurück in die Zukunft-Fan. Also insofern ist mir nicht aufgefallen. Und das sind eben so Sachen. Oder wir hatten eine Beanstandung bei RTL, wo wir in einer Serie, die wir gar nicht prüfen, weil sie keine Jugendschutzrelevanz hat, Biete Rost, Glaube, Suche Traumauto, sagt Ihnen vielleicht nichts, lief auf Vox damals. Da wurde eine Protagonistin in der Sendung, die ist mit einem Truck gefahren, die ist Truckerin gewesen und hat eben auf dem linken Zeigefinger eine S-Rune gehabt. Das ist niemandem aufgefallen, weil so genau schaut man da nicht hin. Man hört dann eben, also haben wir eh nicht angeguckt, aber auch beim Sichten ist es uns nicht aufgefallen, nachdem dann dieses Anhörungsverfahren gekommen ist. Und das sind Dinge, die findet die KI. Der Mensch ist eben Mensch. Wir sind keine Maschinen. Wir sind fehlerbehaftet und sind nicht immer 100% aufmerksam. Und das ist der große Mehrwert, den die Maschine hat. Aber die Maschine ist eben auch nur so gut wie der Mensch, der sie gebaut hat. Also insofern ist es eine Win-Win-Situation, wenn man es vernünftig angeht.
Jetzt wird ja für mich quasi fantasiewach. Man könnte ja jetzt mit generativer KI, also neues Tool für Sie, diese SS-Rune wegretuschieren.
Ja.
Oder dass Sie der KI anweisen, an dieser Stelle zu schneiden und dann kommt hinten ein, ich sag mal, zensierter Film im klassischen Jugendschutzpaket raus. Ist das so? Ist das das Ziel?
Da schauen wir jetzt sehr weit in die Zukunft, also nicht zurück in die Zukunft, sondern forward to the future. Und vermutlich ja. Also ich glaube, ja, wir werden in diese Richtung laufen und es ist theoretisch möglich, warum also auch nicht. Es wäre auch ein nochmaliger Quantensprung, wenn das möglich wäre. Aber auch das funktioniert dann eben nur genauso gut wie das, was man vorher gebaut hat. Also Basis wäre ja dann immer noch die Mermaid und deswegen muss man die stabil halten und dafür braucht man eben auch Menschen und deswegen kann man auch den Kollegen so ein bisschen die Angst nehmen. Um sowas gut zu betreuen und auch gut zu bauen und auch zukünftig zu erhalten, braucht man Menschen. Und ja, das wird aber die Zukunft sein, da gehe ich von aus, weil die Mermaid spuckt Schnittlisten aus und diese Schnittlisten dann eben an ein Adobe Premiere oder so ranzudocken und diesem Tool dann zu sagen, du schneidest jetzt bitte genau nach diesen Timecodes, das ist kein Hexenwerk, glaube ich. Also Also ich bin kein Tech, aber...
Ja. Ich glaube auch, das geht. Bis hin zu den Sachen, die mich erstaunt haben. Sie haben auch gesagt, man könnte auch an bestimmten Gegenständen oder szenarischen Details Werbung ranpappen. Ne? Dass also, wenn es einen Vertrag gäbe, also weiß ich, RTL mit Disney Plus oder wem auch immer, dass man dann sagen würde, wir passen das dem deutschen Markt an und dann fährt derjenige vielleicht keinen Volkswagen, kein Chrysler, sondern irgendwas, was also Spezifisches.
Genau, ich glaube bei, also inhaltliche Veränderungen wären wahrscheinlich nur bei Eigenproduktionen relativ einfach machbar oder gut machbar. Alles, was Lizenzware ist, da wird es dann schon schwierig, weil dann muss der Lizenzgeber zustimmen, was er im Zweifel nicht tun würde, weil dann würde er seinen Anteil dafür einfahren. Aber das sind ja alles Szenarien, über die man nachdenken kann. Es funktioniert aber, ich habe es schon gesehen. Also wir haben ein Tool, Twist, was genau das kann. Also man sucht sich eine beliebige Szene in einer Sitcom, beispielsweise GZSZ. Da hat man einen Kaffeetisch, da steht wie jetzt hier bei uns eine Kaffeetasse drauf. Und man kann eben der AI sagen, ersetze die Kaffeetasse durch eine Coca-Cola-Flasche. Ja? Und
oder Pepsi, nur mal eine andere Pepsi, Marke noch zu nennen. Genau,
oder irgendein anderes Kaltgetränk. Ne? Und das würde funktionieren und man hätte eben genau diesen Effekt.
Noch eine ganz kurze Gretchenfrage, weil wie halten Sie es mit den Öffentlich-Rechtlichen? Ich weiß, dass es in der Vergangenheit immer wieder eine gute Zusammenarbeit gab, aber auch so etwas wie Neid oder auch, ich sag mal, wie Unverständnis, weil die Öffis haben andere Regeln teilweise im Jugendschutz, habe ich mitbekommen. Gibt es mit Ihrer KI-Softwarearbeit vielleicht sowas wie eine Blaupause, die Sie auch verkaufen könnten an die Öffentlich-Rechtlichen?
Wir sind tatsächlich mit den Öffentlich-Rechtlichen im Gespräch.
Sie müssen jetzt noch nichts verraten, aber ist die Hoffnung groß, dass es irgendwie ein System gibt für alle?
Also es wird nie ein System für alle geben. So funktionieren wir in Deutschland nicht. Ah, ja. So funktioniert der Markt auch nicht. Also das glaube ich nicht. Aber es gibt schon die Bemühungen, gute deutsche Lösungen, eben weil sie auf deutschen Gesetzen basieren, für deutsche Anbieter zu etablieren. Und wir sind in Gesprächen sowohl mit den Öffentlich-Rechtlichen als auch mit anderen privaten Häusern. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es da Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt. Ob das jetzt ein Kauf ist oder eine Kooperation oder irgendeine andere Form der Zusammenarbeit, das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das eben funktioniert, ja.
Roast of Radio. Marion, du bist jetzt vor einem Jahr in diesen, sagen wir mal, öffentlich-rechtlichen Ruhestand eingetreten. Was ich aber heute auch wissen möchte, ist, ja, was du jetzt eigentlich machst, weil ich kann mir bei dir alles vorstellen, aber nicht, dass du jetzt irgendwo in Ratternmöbeln sitzt und ein Buch liest und irgendwie die Vögel fütterst und wartest, dass irgendwann mal der Sand wegfliegt. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ja. Sieht man ja auch, ne?
Also mein Sohn sagt ja gerne an dieser Stelle, ich mache im Moment mehr als vorher. Das stimmt natürlich so nicht, aber ich mache einfach sehr viel mehr unterschiedliche Sachen als vorher. Und was ich tatsächlich jetzt in dieser Zeit gemacht habe, ich habe ganz viel Presse- und PR-Arbeit, zum Beispiel für Theater oder kleinere Theater auch gemacht hier in Berlin. Und eine große Leidenschaft von mir ist ja auch das Connecten. Das heißt also, Menschen zusammenzubringen, die ich kenne, die aber einander noch nicht kennen und die gemeinsam irgendwas bewegen können. Und das mache ich wahnsinnig gerne. Und Networking natürlich. Und das Schöne ist, ich kann auch weiter noch so ein bisschen Radio machen, wenn ich auf Veranstaltungen bin, eben O-Töne mit Prominenten, und die biete ich dann allerdings nicht mehr öffentlich-rechtlich, sondern überwiegend privat an, und die werden auch gerne und oft genommen.
Ich schwitze wie eine Prostituierte in die Kirche. Wer hasst Sommer auch wie ich? Meine Fresse schmilzt. Ich habe 20 Nervenzusammenbrüche in der Sekunde. Aber so oder so, wenn wieder kalt ist, dann motze ich auch. Eigentlich, ich motze immer.
Alex Berlin auf DAB Plus und im Web. Deine Stadt, dein Programm.
Das Ganze mit Philipp Nitsche am Mikrofon und heute Marion Hahnel zu Gast. Ich wollte doch so gerne mal wissen, was macht jetzt eine Marion Hahnel, nachdem sie vor einem Jahr ja beim RBB in den Ruhestand ging, was wir schon mal in Erfahrung gebracht haben. Marion Hahnel ist aktiver denn je, kann man ja sagen.
Ja, also es gibt tatsächlich jetzt ein ganz neues Projekt, ein ganz neues Baby. Und zwar gibt es ein gerade erschienenes Buch von Heiko Mehnert, 1986 West-Berlin Originalton heißt das. Und wir beide haben einander kennengelernt und das war sofort Topf und Deckel. Wir haben, er aus West-Berlin, ich aus West-Berlin, ungefähr der gleiche Jahrgang. Und wir haben erzählt und erzählt und erzählt und haben auf einmal gesagt, ja, das war einfach so ein ganz besonderer Spirit und ein ganz besonderes Lebensgefühl damals in West-Berlin. Ohne dabei nostalgisch sein zu wollen, ohne zu sagen, oh, damals war alles schöner. Nein, aber es war ein ganz besonderes Leben eben auch mit den Alliierten, was ich ja zum Beispiel, wie wir ja gerade auch schon gesagt haben, sehr eng auch miterlebt habe. Einmal durch die Franzosen, die ja tatsächlich durch meine Schule bedingt sehr nah an mir waren. Aber wir lebten auch am Roseneck, was ja Grunewald ist. Das heißt also mitten bei den Amerikanern. Und mein Vater war sehr befreundet mit den Amerikanern. Und dadurch habe ich da diese Barbecue-Feste, die die gemacht haben, in ihren Gärten da in der Clearley, ganz nah miterlebt. Und ja, als ich mit dem Heiko sprach, dachten wir, Mensch, das ist eigentlich so ein Lebensgefühl, dass man Menschen vielleicht erstmal vermitteln sollte, wie das eigentlich damals war, die es selber nicht erlebt haben, wie mein Sohn zum Beispiel, ja, mit 32 Jahren, der das natürlich aus Erzählungen kennt, aber sich das gar nicht so richtig vorstellen kann. Und Menschen, die sagen, ach Mensch, ja, richtig, das haben wir auch so kennengelernt. Also bestimmte Kneipen, wo man hinging, Athena Grill zum Beispiel. Also jeder sagte zum bestimmten Zeitpunkt, irgendwann in der Nacht, komm, wir gehen noch zum Athena. Das war einfach gesetzt.
Und ja, das Slumberland und so.
Slumberland und natürlich dann der Italiener mit der 1,50 Mark Pizza, die es ja immer noch gibt, Taormina in der Ulandstraße und natürlich Alibaba. Und das sind so alles Orte, die es ja nicht mehr gibt, aber die sozusagen gesetzt waren in diesem alten West-Berlin und gerade auch in den 80ern. Und allein auch die Musik, die natürlich entstanden ist hier in Berlin, die ganze Kreativität. Und wir haben uns überlegt, wir werden jetzt aufgrund dieses Buches und aufgrund unserer eigenen Erinnerungen einen Podcast starten. Und zwar am 13. August. Bau der Mauer und natürlich Geburtszeit von West-Berlin. Das haben wir uns so überlegt und da starten wir. Und wir werden dann am Anfang stellen wir einander ein bisschen vor, wie wir dieses West-Berlin erlebt haben. Und dann wollen wir jeweils Gäste einladen, die diese Stadt genau zu dieser Zeit hier in Berlin geprägt haben.
Also, wer mir als erstes einfällt, wäre Rolf Edener. Schade, dass der gerade gestorben ist.
Der ist nun nicht mehr da, aber wir wären zum Beispiel René Koch, der die Zeit ja extremst geprägt hat. Oder zum Beispiel, wir sind dann auch zu Gast bei den Stachelschweinen und haben also ganz verschiedene Gäste, die einfach in dieser Zeit auch hier viel zu sagen hatten und einfach auch von der Zeit erzählen können.
Bin ich ja sehr gespannt. Und soll das dann Open End sein oder ist das auf eine gewisse Episodenanzahl begrenzt? Wie habt ihr euch das so vorgenommen?
Nee, das ist erstmal Open End. Wir gucken mal, was so alles passiert. Es gibt ja auch eine Facebook-Gruppe West-Berlin und jetzt haben wir auch eine Facebook-Gruppe 1986. Und da werden wir einfach die Hörer bzw. auch die Facebooker bitten und auffordern, ihre eigenen Erinnerungen so ein bisschen zu beschreiben und uns vielleicht auch zu sagen, wen sie als Studiogast gerne mal hören wollen würden, der eben in dieser Zeit sehr prägend war.
Also bei dir kann ich mir das so gut vorstellen, denn ich sage mal Kontaktbuch, dein Telefonbuch müsste ja so gigantisch groß sein. Wahrscheinlich braucht man dafür eine Schubkarre, so stelle ich mir das vor.
Ja, und je mehr man drüber nachgehen, es gibt einfach auch noch viele Zeitzeugen, die also einerseits prominent sind, natürlich Brigitte Gotrum werden wir auch dabei haben, ja, drei Damen vom Grill. Und eben Prominente auf der einen Seite, die nicht unbedingt Berliner sein müssen, aber eben in dieser Zeit hier in Berlin tatsächlich verwurzelt waren, aber eben auch Nicht-Prominente, die einfach in der Stadt waren und hier was bewegt haben.
Da fällt mir jetzt auch spontan, würde ich sagen, Rainer Lehmann, dieser berühmte Fleischer, nicht, der am Gesundbrunnen seine Currybaude macht und Curry 36 beliefert, den müsste es auch noch geben.
Und Curry 36 werden wir natürlich auch dabei haben. Also wir haben da schon eine, wie du richtig sagst, eine ganz lange Liste, sind aber offen noch für alles. Und deswegen, es gibt diese Facebook-Gruppe, da kann man das gerne auch reinschreiben und eigene Erinnerungen zu diesem Thema eben 80er Jahre in West-Berlin, das berühmte oder spezielle Lebensgefühl, was damals war und ja, wem wir vielleicht als Gast einladen sollen.
Und ihr macht das aber auf eurer Plattform oder ist das, sage ich mal, irgendwie begleitet von einem Radiosender oder für einen privaten Radiosender?
Nö,
wie macht ihr das?
Noch nicht, Ding? Noch nicht. Das ist komplett jetzt unser Ding. Und dann ab dem 13. August überall zu hören, wo es Podcasts gibt.
Und wie kann man euch schreiben außerhalb der, wird es denn auch eine E-Mail-Adresse
geben? Ja, das wird es alles geben, genau.
Da bin ich jetzt schon sehr gespannt darauf, muss ich sagen. Freue ich mich schon sehr drüber.
Wir uns auch.
Stellen Sie sich vor, Herr Gysi, Sie stehen da und Mick Jagger steht neben Ihnen und soll interviewt werden. Es ist aber live und es läuft aber im Nachrichtenblock noch ein Film über die Parkraumbewirtschaftung in Pankow. Und Sie müssen dem klar machen, dass er diese 30 seconds, please wait, because we are on air in about 30 minutes. It's just, you see, this Parkraumbewirtschaftung.
Alex Berlin auf DAB Plus und im Web. Deine Stadt, dein Programm.
Und Uli Zelle, den können Sie immer donnerstags bei uns hier im Fernsehprogramm sehen. Ab 20 Uhr ist er für Sie zugegen. Und danach natürlich bei uns im Alex Cosmo. Da kann man die ganzen Folgen mit seinen ganzen Gästen nachschauen. Eine Dame, die auch so ein Projekt vorhat als Podcast und das auch machen wird ab dem 18. August, wie wir gerade erfahren haben.
13. August.
Also ab dem 13. August. Mauerbau, ich bitte um Verzeihung. Marion, es ist viel zu heiß. Mein Gehirn schmilzt. Das bin ich total gespannt drauf. Ich freue mich schon drauf. Wie hieß dieser eine Modedesign oder war das ein Coiffeur, der Lippenstifte sammelt?
Ja, das ist René Koch, den wir auch zu Gast
das
haben werden. Genau.
Koch.
Und der hat ein eigenes Lippenstiftmuseum und da haben wir tatsächlich auch vor, den Podcast dann im Lippenstiftmuseum zu machen. Das heißt, dass er uns da viele Sachen eben schreiben kann. Das war ja auch der Star-Visagist unter anderem von Hildegard Knef und so. Und der hat natürlich wahnsinnig viele Geschichten, auch gerade eben aus den 80ern zu berichten.
René Koch, West-Berlin, mein Gott, ich bin gerade so ein bisschen andächtig. Ein bisschen, eigentlich würde ich mich jetzt mit dir in so eine West-Berliner Kneipe setzen, so schöne Berliner Weiße trinken und dann das Leben gut sein lassen.
Und ja, das Tolle ist, es gibt ja noch ein paar dieser Kneipen tatsächlich, wenn wir so an Leidecke denken oder Schwarzes Café oder rund um den Zerviniplatz, Dina, Tattersall zum Beispiel. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Da atmest du wirklich noch die Geschichte. Es sind nicht nur die gleichen Leute da, es sind sogar dieselben noch da.
Xandner Eck fällt mir noch ein.
Xandner Eck natürlich, die Lieblingskneipe von Frank Zander, den wir auch gerne hier begrüßen werden, natürlich in unserem Podcast, ist klar. Ich meine, wenn Berlin, dann er.
Wenn Berlin, wenn vor allem Marion Hahnel, dann er, ja. Marion
und wir
Hahnel.
Beide zusammen, ja.
Wie lange hast du nochmal bei 88.8 diesen Promi-Talk gemacht? 10, 15
Jahre? Promi-Talk habe ich 15 Jahre gemacht und den gesamten RBB habe ich 36 Jahre lang gemacht.
36 Jahre öffentlich-rechtliches Radio.
Ja, und Radio überhaupt, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, 58 Jahre.
Nee, nicht jetzt 59 Jahre, du bist ja wieder im Radio.
Das stimmt, also sagen wir mal so, jetzt gerade bin ich wieder im Radio, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ja. Kriegt man da nicht einen Haftschaden irgendwann? Ey, 36 Jahre öffentlich-rechtliches Radio.
Das Schöne war, dass ja viele von uns in den Öffentlich-Rechtlichen vom Privatradio kamen. Also Florian Barkhausen hat ja damals sozusagen rekrutiert von ja sehr viele von 100,6. Wir kamen ja von 100,6, als dann SFB 1 zu 88,8 wurde. Und da waren sehr, sehr viele vom Privatradio. Und deshalb hatten wir damals schon den Privatradio-Spirit sozusagen im Öffentlich-Rechtlichen.
Ich halte das aber, jetzt habe ich so weiter drüber nachdenke, für essentiell wichtig, dass man nicht in so eine Art ja Beamtentum verfällt, ne? So irgendwie, als würde ein Finanzbeamter Radio machen. So kommt mir das manchmal vor, wenn man nur in dieser öffentlich-rechtlichen Soße rumschwimmt.
Nee, erstens sind wir da nie geschwommen, sondern wie gesagt, dadurch, dass wir vom Privatradio kamen, wir hatten alle schon sind selber schon gefahren in den Studios sozusagen. Dann kamen wir zum Öffentlich-Rechtlichen und mussten erstmal lernen, wie es ist, Handzeichen zu geben. Ja, weil wir das gar nicht gewohnt waren, weil wir natürlich alles vorher selber gemacht haben. Aber das ist das, was ich gerade gesagt habe, der Spirit war tatsächlich eher privat als öffentlich-rechtlich, jedenfalls bei uns Moderatoren. Und wir sind ja auch alle frei. Das heißt, da kommt sowas, wie du sagst, sowas Bürokratisches gar nicht erst auf. Wir waren frei und ja, wir liebten den Job bis zum letzten Tag sozusagen. Ich finde auch heute noch, Radio ist überhaupt das geilste Medium, was es überhaupt gibt.
Ja, unmittelbar, spontan und manchmal auch im Unperfekten, weil man irgendwie sich vertut oder verplappert, gerade perfekt. Wenn das so total glatt gebügelt ist, wie in manch einem Podcast, dann klingt das so wie Plastik für die Ohren.
Deshalb zeichnen wir unseren Podcast zum Beispiel eben auch in Kneipen auf. Also zum Beispiel bei Leidecke oder im Floh am S-Bahnhof Grunewald. Das sind ja so alles Kneipen, die es damals schon gab und heute eben auch noch. Und da haben wir dann so ein bisschen diese Kneipenatmosphäre im Hintergrund. Aber was ich eben auch so spannend am Radio finde, ist eben diese Bilder im Kopf zu erschaffen. Ja. Das heißt, wenn du Reportagen machst, du hast keine Chance, das Bild zu zeigen und dann einfach nur zu kommentieren, sondern du musst erstmal die Bilder im Kopf erschaffen. Und das liebe ich bis heute.
Es gibt so schöne Beiträge mit dir, manchmal auch so von banalen Sachen, deutsch-französisches Volksfest. Ja. Irgendwann 1991 habe ich mir angehört und dann erzählst du da, was es da gibt und Froschschenkel.
Damals
und wie man
noch
die
Froschschenkel,
ist.
Genau.
Und,
ja.
Und was man unbedingt, wo man hingehen sollte und dann diese schöne französische Musik im Hintergrund und ich fühlte mich sofort an diesen Ort entführt. Das war schon, das ist beeindruckend. Ich habe aber auch so den Eindruck, es wird gerade verlernt und dann mühselig neu gelernt, diese Art von Radiomacherhandwerk. Als würde man alte Erfahrungswerte beiseite schieben, um sie dann neu zu erfinden. Kommt dir das auch so vor?
Naja, neu erfinden ist ja, haben wir ja immer beim Radio. Ja, wenn du dir also überlegst, ich habe früher ja zum Beispiel den Kochtipp gemacht, sehr, sehr lange. Das waren also Restauranttipps, so Geheimtipps sozusagen, die ich dann hier in Berlin aufgetan hatte und so. Und dann irgendwann wurde das abgesetzt. Und ein paar Jahre später kam jemand und sagt, Mensch, ich habe eine wahnsinnige Idee. Wollen wir nicht mal Restauranttipps machen?
So,
naja, und so läuft es ja, wie du weißt, beim Radio immer. Ne? Dann ist es eine Zeit lang, wird es abgesetzt und dann kommt das als völlig neue Idee und ja.
Jetzt eine sehr wichtige Frage, wie schafft man es, dann gemütlich zu bleiben und nicht in seiner Eitelkeit zu verfallen. Es gibt ja manchmal so Leute, die sagen, das habe ich schon vor 20 Jahren gemacht und was? Ja, gibt es mehrere Leute. Ja. Ne? Da muss man sich dann zurücknehmen oder reicht das dann drüber zu schmunzeln? Was ist da so deine Empfehlung für junge Nachwuchsleute, sagen wir mal, in der Medienwelt?
Also ich habe immer das Prinzip gehabt, leben und leben lassen. Also ich bin am besten bei sich selber bleiben, authentisch zu sein und das, was du machst, wirklich zu lieben und dahinter zu stehen und egal, was die anderen sagen. Ich kann dazu nur das Beispiel geben, als ich damals mit dem Promi-Talk anfing, da hatten wir ja noch Konrad Kuhnt, das war unser Chef sozusagen und der suchte also jemanden, der diese Abendsendung macht. Das war ja abends noch als Sendung und dann hatte er sich eigentlich eine Musiksendung vorgestellt, also An- und Absagen von Musik und so und dann sagte ich, ja, ich habe eigentlich eine ganz andere Idee, ich würde gerne einen Promi Talk machen. Ich würde gerne also Gäste einladen, mit denen ein bisschen talken und ich mache das auch alles selber. Ich lade die ein, ich schneide das und ich zeichne auf und ich moderiere und mache Redaktion. Und dann sagte er diesen berühmten Satz in seiner unnachahmlichen Art, mach doch, was du willst. So, und da könnte man jetzt sagen, okay, das ist dem also völlig wurscht, was ich da mache. Da könnte man eitel sein und sagen, naja, das ist ja jetzt auch nicht so schön. Ich hingegen habe gesagt, wie geil ist das denn? Ich kann da machen, was ich will. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe tatsächlich diese Sendung dann ins Leben gerufen und habe durfte Gott sei Dank auch machen, was ich wollte. Ich konnte die Gäste einladen, die ich wollte. Da hat mir auch keiner reingeredet. Und das war eine ganz wunderbare Zeit. Und ich habe das genossen. Es kommt also immer darauf an, wie man eine Situation selber für sich beurteilt.
Also interessant, dass du das so sagst, weil wenn mir ein Konrad Kuhnt sagen würde, mach doch, was du willst, dann hätte ich schon Angst, dass ich irgendwie Betonschuhe habe und gleich im Fluss versenkt werde.
Nee.
Du, ich war schon länger als der da und so einfach kann er mich nicht vom Hof jagen.
Nee, gar nicht. Den Gedanken hatte ich gar nicht, sondern ich habe einfach meine Idee gehabt und als der, ich habe es wirklich auch so empfunden, als er sagte, mach doch, was du willst, habe ich gesagt, toll, super. Wann kriegst du das schon mal gesagt?
Und hat er dann später nochmal eine Rückmeldung dazu gegeben, wie er die Sendung findet?
Ja, bei ihm war das so, wenn er nichts sagte, dann fand er es gut. Und da die Sendung sehr erfolgreich war, rückte die dann immer mehr wieder zurück ins Programm sozusagen. Von der Abendsendung kam es dann wieder in die 20 Uhr und dann wurde es von Tagen wieder versetzt. Und jetzt am Schluss war es ja in der Tagesschiene wieder.
Interessant.
Ja.
Man soll froh sein, wenn es nichts gescholten hat, der Kuhnt, ja. Schade, dass er nicht mehr ans Mikrofon tritt. Ich habe ihn gefragt, aber er fährt jetzt mit Quads durch die Wälder und macht Motorsport.
Mhm. Hat er damals schon gemacht.
Ach so, ja. Interessant. Mhm. Ja, was es nicht alles so gibt. Marian, du hast es schön jetzt schon die Kulinarik angesprochen. Wir haben das ja immer mal wieder angerissen. Was mich so interessiert, wenn man sich dein Social Media anguckt, dein Instagram und auch dein Facebook, da ist so eine Liebe zu Restaurants und gutem Essen. Und auch diese Art und Weise, wie du mit deinen Freundinnen, also schätze ich mal, so ausgehst und ihr genießt den Abend, das ist ja so lebensbejahend. Ist denn da auch irgendetwas geplant in diese Richtung, medial was zu machen?
Du meinst einen Restaurant-Tipp?
Naja, keine Ahnung. Ein Marion Hane YouTube-Kanal oder so, ja?
Du, warum nicht?
Kamerateam oder so, ja?
Ja, du weißt, ich bin ja mehr Audio als Kamera. Insofern, also ich liebe es einfach, Restaurants zu entdecken. Ich finde das, also gerade in Berlin, das ist ja, egal wo du hinkommst, es kommen ja immer wieder neue Restaurants, auch gerade die kleinen, die sich sehr viel, mit sehr viel Engagement, sehr viel Mühe geben und die vielleicht nicht so gehypt werden wie die großen Restaurants. Und gerade die würde ich eben auch gerne unterstützen durch Social Media, was ich ja auch mache. Aber das sind eben wirklich auch echte Tipps, die ich da dann tatsächlich auch habe in der Sendung, also in der Sendung, in meinem Social Media.
Ja, wie fliegt dir das zu?
Das fliegt mir zu, indem ich viel in der Stadt unterwegs bin. Genau.
Ah, okay. Ja. Hat das auch etwas mit deiner Arbeit zu tun, Leute zu connecten? Das klingt für mich noch so kryptisch. Was hat es damit auf sich?
Leute connecten, naja, also ich kenne viele Leute, wie du ja auch schon gesagt hast. Und manchmal denke ich, Mensch, also die beiden oder das Ehepaar könnte wunderbar zu dem anderen passen.
Und
die
verkuppeln auch so.
Verkuppeln im Sinne von, die könnten gemeinsam was bewegen. Also ich habe vielleicht eine Werbeagentur und dann habe ich vielleicht ein kleines Theater, was sagt, Mensch, wir bräuchten eigentlich Werber, die das aber auch noch so aus dem Herzen machen und nicht so professionell, sondern eben einfach noch mit sehr viel Herzblut dabei sind. Und dann fällt mir das sofort ein und denke ich, Mensch, ja, ich sollte die einander mal kennenlernen oder die sollten einander mal kennenlernen. Und das ist das, was mir sehr viel Spaß macht, was ich aber immer auch schon gemacht habe.
Aber das ist nicht so eine Art kommerzieller Hintergrund, sondern doch auch eher ein Hobby oder eine Art Lebensaufgabe?
Weder noch. Ich mache das einfach.
Ohne Deklaration. Keine Schubladen. Nee, Hobby, Lebensaufgabe, nix.
Das kennst du doch auch. Du lernst Leute kennen und sagst, Mensch, die würden wahnsinnig gut zu dem und dem passen. Oder also ohne jetzt zu kuppeln. Also das hat jetzt nichts mit Dating-Portal zu tun, sondern einfach im Job oder bei irgendwelchen Geschichten, die planen. Bei irgendwelchen, es gibt ja ganz viele Projekte, die vielleicht noch Leute erfordern, die da was dazu geben können oder so.
Ah, interessant.
Ja.
Wenn du mal einen Radiosender siehst, der abends noch so eine kleine jazzige, launchige Sendung gebrauchen kann, also oder vielleicht auch eine Gesprächssendung. Ich hätte Interesse, sowas zu machen. Falls dir mal einer meinen Weg läuft, für den du mal ein gutes Wort für mich einlegen kannst, ja, würde ich mich sehr freuen. Jetzt ist so, wir sind ja hier bei Alex Berlin auch oft ein Ausbildungssender und die Frage, die ich mir so stelle, ist, es gibt diese einfache Schiene, wo zum Beispiel ein Prominenter ein Buch rausbringt, eine neue CD, eine PR-Agentur, die da dann schreibt mal die an, kommen Sie doch in meine Sendung, blablub. Und dann eben halt diese Schiene, die du fährst, diese persönliche Ebene, dass man sich über Jahrzehnte teilweise kennt. Was ist da auch so ein bisschen vielleicht für die Jugend der Ratschlag, dass man sagt, die Mischung macht es, dass man, also das ist ja ein uraltes Handwerk, aber es wird auch noch bestimmt in 20 Jahren so gehört und genutzt werden.
Ja, also ich kann immer nur sagen, ich habe mein Leben lang, wenn man so will, nicht gearbeitet, weil meine Arbeit wirklich mein Hobby war. Das heißt, das war immer ein fließender Übergang. Ich liebe es auch, auf Veranstaltungen zu gehen. Und eben natürlich jetzt mittlerweile ist es so, wenn man das seit Jahrzehnten macht, wird man dann selber angesprochen von so einem Ochsenknecht, der dann sagt, habe ich doch einen neuen Film und willst du nicht was machen oder so. Aber da eben wirklich auf diesen Veranstaltungen schon auch die Leute anzusprechen, ob sie nicht Lust haben, ins Studio zu kommen, ob sie Lust haben auf ein Interview und so. Das muss man mögen. Also ich kenne viele, die mögen das nicht. Die mögen nicht unbedingt abends sich auf Veranstaltungen rumzutreiben, sondern sind da lieber zu Hause oder sind froh, wenn sie zu Hause sind und mögen es auch nicht so, Menschen so anzusprechen. Ich liebe das. Also deshalb verbinde ich das eine mit dem anderen und ich kann nur den Ratschlag geben, wenn man das liebt, was man macht, dann kommt das automatisch.
Auf gut Deutsch, wer media aktiv ist, der sollte aber auch so einen gewissen Spleen dafür mitbringen.
Man sonst sollte schon ein halbes Qualmarkt. Rad abhaben, um das zu machen. Ja, das ist so. So. Das weißt du ja selber, wem sage ich das?
Ja, es ist, oh je, das ist so herrlich. Ja. Marion, okay, also was wird es jetzt demnächst noch mit dir so zu erleben geben? Du bist ganz konzentriert auf dem Podcast oder gibt es noch irgendwas anderes, wo wir vielleicht eine Ankündigung zu machen müssen oder bist du offen für Angebote oder wie sieht's aus?
Ja, also natürlich, ich bin immer offen für alles, weißt ja, ich brenne ja für sehr vieles. Im Moment ist es tatsächlich der Podcast, weil das jetzt das neueste Baby ist. Am 13. August geht's wie gesagt los. Dann wird es ein Hörbuch geben, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ein Hörbuch eben auch zu 1986.
Und da bist du auch mit deiner Stimme?
Da bin ich auch mit meiner Stimme, genau, beteiligt. Und also Heiko Mehnert, der Autor des Buches und ich. Und wir machen das zusammen, genauso wie eben den Podcast. Und das ist, da bin ich jetzt erstmal ganz gut beschäftigt. Dann ist ja auch noch ein bisschen Sommer. Unter dem Motto Genuss, ja, schön ein paar Restaurants noch entdecken und die Kunstszene in Berlin ist ja auch fantastisch. Die liebe ich ja sehr, Kunst und Kultur. Und da kann man ja viel machen und ist viel beschäftigt.
Und du bist immer noch schön mit dabei. Es ist so schön, einfach mal so ein Update von einer Marion Hahnel zu erfahren. Ne? Also zu gucken, wie geht's ihr inzwischen und so. Mir war das total wichtig.
Mal. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Und da ziehen sie sich zurück. Die Kerkermeister der Medien, die verlorenen Seelen im Journalismus.
Und wenn Sie das KI-Buch hier gelesen haben, dann ist das auf alle Fälle noch ein schöner Fächerersatz bei diesen Temperaturen.
Ja, super. Los, komm, jetzt sag mal hin. Also wirklich, mir steht das Wasser. Ich will es dir mal nicht sagen, wo es steht, ja. Es ist so heiß. Es ist so apropos heiß. Wie war das damals bei DT64 bei jetzt? Ja, da sicherlich keine.
Da war es auch schon heiß.
Ja, aber ja,
aber nicht so heiß wie jetzt. Weil wir
Klimaanlage
wissen ja,
oder sowas, gab es nee, da sowas?
Nee, das ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt mit diesen, wie viel waren das jetzt, 41, noch was oder 42, dass wir da schon am obersten Rand sind. Diese Temperatur habe ich nur als Student in Georgien erlebt, 42 Grad im Schatten. Da habe ich aber den Fehler gemacht, ich war bei einer Teeverkostung zeitgleich und habe da 6 verschiedene Tees komplett ausgetrunken und mich dann natürlich für einen Tee entschieden, der mir am besten geschmeckt hat. Das war mit dem Namen Bouquet. Keine Ahnung, ob es den noch gibt, in der Nähe von Macharadze. Und ich hatte dann anschließend richtig Kreislaufprobleme, weil da, wenn du 6 verschiedene Tees trinkst, da ist ja Tein drin. Also mein Körper spielte bei den Temperaturen verrückt. Aber
diese 6 verschiedenen Tees sind nicht zufällig sinnbildlich für 6 verschiedene Frauen, oder? Ich frage nur nochmal nach.
Nein, das war echt eine Teeverkostung.
Ach so, okay.
Ja, ja. Und mir sagten die Georgier, dass man kalte Getränke eher nicht verabreicht bei so einer großen Hitze, weil der Körper sonst so sehr in Stress gerät und deswegen habe ich mich darauf eingelassen, heißen bzw. warmen Tee zu trinken. Das ist gesünder, also zumindest sagten die mir das damals, ich bin jetzt kein Ernährungspsycho und Physiologe und trinke auch hier, kann ich zeigen, hier immer
aber
noch
wie
Tee.
War das, wir sind ja die Medienhölle,
ja, DT64. Im Studio war natürlich, also in der Leberstraße waren die Studios voll klimatisiert beziehungsweise auch durch sehr dicke Mauern geschützt vor äußeren Einflüssen. Das war einmal Lärmschutz und auch natürlich Temperaturschutz, allein schon durch die Bauweise. Und dann war tatsächlich eine Klimaanlage drin und ich weiß nicht, warum das irgendwann mal von Studiobauern abgeschafft wurde. Bei Radio 1 gab es mal eine Zeit, da war überhaupt keine Klimaanlage. Es war weder Geräusche geschützt, also wenn man draußen mit dem Fuß stampfte, hörte man es drin. Und es war eklig warm, man riss die Fenster auf und irgendwann gab es da noch eine Klimaanlage. Während die Nachrichtenredakteure noch relativ lang ohne Klimaanlage in so einem Raum saßen, in so einem normalen Büroraum, da lief dann nur irgendwie sowas wie einen symbolischen Ventilator. Also das, keine Ahnung, warum man das irgendwann mal nicht mehr so wichtig fand. Also auch den Lärmschutz nicht so wichtig fand.
Tja, manche Dinge sind im Bereich des Unklaren, würde ich sagen. Ah, das klingt so ein bisschen nach Star Trek. Das ist schön. Ich finde, ja, Medienjournalismus und Star Trek haben viel miteinander zu tun. Aber das werden wir in einer anderen Ausgabe der Medienhölle mal verhandeln, mein Lieber. Ja.
Wüsste ich jetzt nicht, aber ich bin gespannt.
Ja, das machen wir dann mal. Ja.
Du weißt, dass Pille, als der tot war, wurde er im Weltraum bestattet. Also das war zumindest die Absicht. Und dann ist leider die Urne nicht ganz in die Umlaufbahn gekommen, sondern abgestürzt und irgendwie in die Wüste geknallt. Das weiß ich noch. Dann öffneten sich immer schön die Türen. Kann ich mich erinnern, als Kind fand ich das, also weißt ja so, macht es dann immer.
Ja.
Und das haben wir mittlerweile als Standard, so auch in Supermärkten. Der Communicator war dann auch irgendwann mal eine Vorlage für das Design von Nokia-Telefonen. Also konnte man so schön, deswegen hieß das Ding auch Communicator. Und dieses Beamen, das ist nur für Teilchen mal in Österreich gelungen, aber für Lebewesen noch nicht.
Aber weißt du, so in Bezug auf die Medienhölle, also die wirklich echte Medienhölle, die es ja gibt, muss ich immer an einen Star Trek Film denken, Der Zorn des Khan. Kennst du ihn noch?
Nee.
So ein schöner Film, so. Ja. Rache ist ein Gericht, was am besten kalt serviert wird und im Weltraum ist es ziemlich kalt, Kirk. Ah, ich liebe das, so ein toller Film. Und manchmal gibt es ja so...
Jetzt, wo du es sagst, ich habe die Titel...
Klingelt was.
Ja, klingelt was. Zorn des Obwohl das kann. Natürlich auch Quatsch ist, weil im Weltraum ist es auch sehr heiß, ne?
Ja, aber gut, du musst ja nicht auf der Sonne spazieren, aber ansonsten.
Nee. Wenn du auf dem Mond bist, hast du, wenn du dich zur Sonne drehst, frontal irgendwie so 180 Grad und Hitze und im Rücken 250 Grad minus. Also jedenfalls extreme Temperaturen. Und das ist ja das Problem bei diesen Raumanzügen gewesen, dass du vorne kochst und hinten frierst. Und das auszugleichen ist schon eine Herausforderung. Also bitte jetzt die ganzen Astro-Fans, vielleicht habe ich mich in den Temperaturen jetzt so ein bisschen vertan, aber diese Extreme sind trotzdem da.
Ja, wie in der Medienwelt, die Extreme. So, und jetzt haben wir uns im Kopf und Kragen geredet, weil wir solche Ausfälle durch die Hitze haben, also zumindest ich. Man fängt dann irgendwann an, Blödsinn zu reden, als hätte man Schnaps getrunken. Mir geht's jedenfalls so.
Ja, ich könnte mal wieder ein bisschen meine Ventilatoren anwerfen, die ich jetzt aus Respekt vor dem Ton ausgeschaltet habe. Mhm. Das auch als der Hinweis für die, die uns zuhören. Also lieber an die frische Luft gehen, sich unter einen Baum setzen, da wo es schattig ist. Oder alles aufreißen. Zugluft tötet nicht, eher das Gegenteil, wenn man sich verriegelt. Und weil dann steigt nämlich der Kohlendioxidanteil und die Luftfeuchtigkeit. Und das bringt eher um als die eigentliche Wärme, wie man vermutet, ne? Also wenn man da nicht Ausgleich schafft, Kohlendioxid rauszublasen, dann wird es problematisch.
Und das Wichtigste, wie immer, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Bei allem natürlich auch, gerade wenn die Sommergewitter kommen.
Vor allem die Sommergewitter, ja.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.